Recorder, der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philipp Tree.
Grüß dich, Philipp.
Moin, moin, Joshua, und herzlich willkommen all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zur nun 20. Episode des Treecorders, eine kleine Jubiläumsepisode, wenn man so will, also immerhin 20, ist ja schon mal gar nicht so verkehrt, und wir haben ein richtig, richtig cooles Thema dieses Mal am Start, passend zu einem richtig, richtig coolen Event, denn Joshua hat mit seinem Buch Singularity, das schon letztes Jahr im April erschienen ist, deine Fischer und Tor-Veröffentlichung, einen Preis gewonnen, nämlich den Seraf. Willst du kurz was dazu sagen, Joshua? Außer all unsere Glückwünsche anzunehmen.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe mich mega gefreut. Es war ja mein erster Verlagstitel nach so langer Zeit im Self-Publishing. Deswegen war das eine ganz spannende Arbeit an dem Buch und super spannend, passend auch zu diesem Podcast hier, weil ich mir einige Hilfe bei dir geholt habe. Ich kann mich noch erinnern, das werde ich wohl nie vergessen, wie wir auf dem Schiff waren zwischen Griechenland und Italien und ich mit dem Finale gestruggelt habe und dich dann gefragt habe, wie ich da aus der Patsche komme. Und ich bin froh, dass das so gut hingehauen hat, weil es, glaube ich, das Buch ist, an dem ich am längsten geschrieben habe und das auch am komplexesten war, was nicht so einfach war. Also habe ich mich sehr gefreut. Ist cool.
Ja, und das Thema KI hat da ja schon im Titel seine Hinweise gefunden. Und da dachten wir uns, es wäre doch jetzt mal richtig cool, endlich die schon immer mal wieder angeteaserte Folge über künstliche Intelligenz zu machen. Und dazu haben wir heute einen Gast bei uns. Herzlich willkommen, Adrian Kolozik. Schön, dass du dabei bist.
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Adrian, ich glaube, ich darf allen Zuhörern und Zuhörern verraten, wir kennen uns schon richtig, richtig lange, schon seit frühen Schulzeiten und haben gemeinsam, wie wir hier drei sind, mit einigen anderen viele, viele Jahre Shadowrun-Erfahrung, diverse Abenteuer in den dunklen und wüsten Straßen Seattles verbracht und später ja auch zusammen in Lübeck studiert. Und da war ja noch gar nicht so richtig abzusehen, dass du mal der Fachmann hier in unseren Reihen für Fragen von Computer und Forschung und dergleichen wirst. Magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz so ein bisschen erzählen, so wie bist du in den IT-Topf gefallen?
Ja, das hat sich eigentlich bei mir immer irgendwie ergeben, das Ganze. Als ich studieren wollte, war ich auf der Suche nach einem Ort, an dem man Naturwissenschaften studieren kann, möglichst divers, weil ich mich für nichts entscheiden wollte. Da mein guter Freund Philipp die Idee hatte, im Norden Deutschlands zu studieren und zufälligerweise an der gleichen Uni auch molekulare Lebenswissenschaften angeboten wurde, was eine Mischung aus allen möglichen Naturwissenschaften war, dachte ich mir, das ist das Richtige für mich und da war Informatik ein Teil davon. Dann bin ich ja nach dem Studium für die Masterarbeit ins Labor gegangen, habe da also wirklich im Labor gearbeitet und Zellen gezüchtet und Proteine mir angeschaut und bin dann wieder zurückgekommen, also damals war ich in San Diego, bin dann zurückgekommen nach Deutschland, nach Hamburg und habe mich da dann der Informatik gewidmet, was dann auch so ein bisschen zufällig war. Ich habe dann erst angefangen mit einer Promotion, die in der Chemie angemeldet war und irgendwie stellte sich dann im Verlauf der Jahre raus, dass mein Thema dann doch eher informatikzentriert war und habe dann einen Doktortitel in Informatik gemacht. Und ich bin dem Thema treu geblieben. Und es macht mir viel Spaß. Es ist ein sehr kreatives Thema, was man ja vielleicht allgemein hin nicht so denkt.
Ja, also haben wir dich glücklicherweise auch gewinnen können, hier mit uns gemeinsam über künstliche Intelligenz zu sprechen. Und die allererste Frage, um die wir, glaube ich, nicht drum herum kommen, ist ja die, was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Jenseits von all unseren bekannten, ich sag mal, cineastisch geprägten Vorstellungen wie den wie Skynet, den Terminator oder dergleichen mehr. Was würdest du sagen, ist so die erste und einfachste Antwort? Ich frage das bewusst so, weil ich glaube, wir werden verschiedene Antworten noch darauf kriegen.
Genau, da gibt es ganz unterschiedliche Antworten und für mich persönlich war es immer so, dass es Techniken des Machine Learnings gibt in der Informatik, also gewisse Methoden, wie Computersysteme selbstständig etwas lernen können. Und für mich war davon immer abgegrenzt in meinem Kopf diese künstliche Intelligenz, das Thema, also wirklich die Intelligenz, die dem Menschen gleichkommt. Und in den letzten Jahren wurde aber auch in den Medien das immer sehr stark vermischt. Deswegen hatte ich mich jetzt auch als Vorbereitung auf den Podcast ein bisschen umgeschaut, was es da so für offizielle Definitionen gibt. Und die sind sehr divers. Also es scheint da keine einheitliche Definition zu geben. Ich hatte zum Beispiel gesehen, dass der Bitkom e.V. zum Beispiel sagt, künstliche Intelligenz ist die Eigenschaft eines IT-Systems, menschenähnliche, intelligente Verhaltensweisen zu zeigen. Jetzt fragt man sich natürlich, menschenähnlich, das ist jetzt nicht so hundertprozentig definiert. Das kann ja auch.
Und auch nicht immer intelligent.
Und auch nicht immer intelligent. genau. Was mich persönlich ganz überzeugt hatte, war der Turing-Test, so als Kriterium. Die Idee davon ist, dass ein Mensch einer Maschine beziehungsweise einem anderen Menschen mehrere Fragen stellt über ein Terminal, also ohne zu wissen, ob es sich beim Gegenpart um einen Menschen oder um eine Maschine handelt. Und hinterher wird dann der Fragesteller gefragt, hast du mit einem Menschen gesprochen oder mit einer Maschine? Und wenn der Fragesteller dann nicht genau weiß, ob es ein Mensch war oder eine Maschine, dann hat das die Maschine, wenn es eine Maschine war, den Turing-Test bestanden. Und dafür ist auch sogar ein Preis ausgelobt worden, was ich auch ganz interessant finde. Also wenn das einer schafft, dann kann er sich das Preisgeld einheimsen. Dann haben wir aber natürlich vielleicht auch ganz andere Probleme. Und ja, ist die Frage, was dann passiert.
Wie hoch ist das Preisgeld?
Das habe ich leider nicht recherchiert.
Okay, aber wahrscheinlich schon in irgendeinem sich lohnenden Bereich, ne?
Denke ich auch.
Ja. Es gibt ja bei den Definitionen, also was bei mir so im Kopf geblieben ist, ist diese Unterscheidung zwischen schwacher und starker KI. Von denen, also wenn wir jetzt mal von den Definitionen so ein Mittelding suchen, können wir davon ausgehen, dass es noch keine starke KI gibt, richtig? Also es sind alles im Prinzip kluge Automaten, wenn man so will, die bestimmten Entscheidungswegen genau. folgen und keine eigenständigen Entscheidungen treffen können.
Genau, so würde ich das im Prinzip auch sehen. Eigenständige Entscheidungen treffen ist dann auch schon wieder natürlich ein schwieriges Thema. Da kommen wir dann vielleicht später auch noch drauf zu sprechen. Denn die Art und Weise, wie diese Systeme lernen, unterscheidet sich schon sehr stark von den sehr frühen Systemen, in denen man Algorithmen geschrieben hat, wo die Handlungsanweisungen sehr klar sind. Also irgendwie lernen diese Systeme schon eigenständig. Genau, die Frage ist nur, was sie lernen und wie umfangreich dieses Wissen ist und welche Bereiche das Wissen fällt.
Ich habe vor kurzem mal so eine IQ-Gegenüberstellung, ich habe gerade geschaut, ob ich das mal finden könnt, von Cortana, Siri und Alexa. Und da hatten sie gezeigt, dass die IQ-Levels von denen irgendwie knapp unter bestimmten Primaten liegen. Und da habe ich mich dann gefragt, wie vergleichbar das wirklich ist. Also bei Primaten kann man ja auch bestimmte Bewusstseinstests ansetzen. Also können sie sich im Spiegel erkennen, also haben die Empathie, wenn sie zum Beispiel sehen, dass andere unfair behandelt werden. Da gibt es ja ganz viel, wie reagieren die dann? Ob IQ wirklich ein guter Faktor ist, um einschätzen zu können, wie intelligent eine KI ist aus menschlicher Sicht. Also IQ ist ja auch heute in der Psychologie mittlerweile sehr umstritten, wie viel sich daraus ableiten lässt und wie viel nicht. Und das würde mich einfach interessieren, was du denkst, ob IQ ein guter Gradmesser ist für die tatsächliche Intelligenz aus menschlicher Wahrnehmung einer KI?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, Es gibt ja in den IQ, in den IQ-Tests auch gewisse Typen von Fragen und ich kann mir vorstellen, dass einige Fragen von KIs, speziell wenn sie darauf trainieren, natürlich sehr gut beantwortet werden können. Es gibt aber ganz unterschiedliche Arten von Intelligenz. Wenn man das vielleicht mal etwas auseinander nimmt, gibt es die kognitive Intelligenz. In den Bereich gehören zum Beispiel das Schachspiel oder auch das Spiel Go. Und das geht dann immer darum, praktisch das Erlernte irgendwie neu zu kombinieren und Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Kann man sich auch so ein bisschen vorstellen, wie vielleicht eine akademische Ausbildung. Das ist ein Bereich. Es gibt dann die sensomotorische Intelligenz. Dann geht es halt darum, wie gut kann man sehen, Informationen erfassen, wie gut kann man fühlen, also taktiles Empfinden, wie gut kann man hören. Und da ist es natürlich schon so, dass man sich vorstellen könnte, dass KIs mit entsprechenden Sensoren einem Menschen da durchaus überlegen sind. Dann gibt es die emotionale Intelligenz. Das wurde ja Das ist dann schon ein Punkt, wo ich denke, dass die KI da momentan noch Probleme hat. Wer schon mal in einem Team gearbeitet hat, der weiß, dass es gute Teamspieler gibt und schlechte Teamspieler. Leute, die spüren, wenn etwas nicht in Ordnung ist im Team und das dann geschickt ansprechen können und dann fühlen sich hinterher alle wieder wohl. Soweit ist, denke ich, die KI-Forschung noch nicht. Und auch, ja, soziale Intelligenz. Vielleicht, ja, das ist dann vielleicht eher noch die Gruppendynamik. Emotionale Intelligenz ist dann vielleicht eher das Erkennen der Emotionen. Könnte man vielleicht dann so klassifizieren. Und da ist die Frage, worauf genau legt man Wert? Wenn man wirklich eine Maschine von einem Menschen nicht mehr unterscheiden könnte, dann würde ich sagen, ist die emotionale Intelligenz und diese soziale Intelligenz auf jeden Fall wichtig. Sonst würde man immer merken, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Die Maschine reagiert komisch, stellt komische Fragen, antwortet komisch. Und ich hatte auch tatsächlich neulich einen Bericht darüber gehört, aus einem anderen Podcast, in dem die Podcaster sich eine App heruntergeladen haben. Das ist so eine Art Companion-App, wo man sich dann einen Freund herunterladen kann, mit dem man sich unterhalten kann. Durchaus auch mit, sag ich mal, dem medizinischen Ansatz, dass man, wenn man in der Corona-Zeit dann vielleicht Probleme hat, weil man sich alleine fühlt, dass man dann jemanden hat, der einem zuhört. Und sie meinten, das ist schon manchmal sehr merkwürdig, wie dann von einem Thema aufs andere gewechselt wird, wenn die KI nicht mehr weiter weiß. Also wenn man dann sagt, ja, ich fühle mich heute aber wirklich schlecht, weil, ich sage, irgendwas Schlechtes, Schlimmes in meinem Leben passiert ist, und dann sagt die KI plötzlich, aha, sehr interessant. Reden wir doch über etwas anderes. Und so, hast du gestern das Fußballspiel gesehen oder so, ne? Und dann, natürlich ist das eine Frage, die man stellen kann, aber das wirkt dann irgendwie unangemessen. Und ich denke, da müssen die KIs noch ein bisschen dazulernen, bis sie wirklich wirken wie ein Mensch.
Also bis sie aus dem Uncanny Valley rauskommen.
Genau.
Ja.
Ist ja eine Frage, die man sich eh stellen kann. Vielleicht sogar ja auch sollte, ne? Wollen wir überhaupt, dass künstliche Intelligenz auch in diesen sozialen Bereichen anfängt gleichzuziehen oder uns überlegen zu werden? Oder ist es nicht für uns, wenn wir KI als Werkzeug begreifen, erstmal viel spannender, dass die in den von dir zuerst genannten Bereichen, also kognitive und sensomotorische Intelligenz, anfangen besser zu werden und vielleicht auch besser als wir das sind zu werden, weil sie da Defizite unsererseits sozusagen ausgleichen könnten. Ne? Ich glaube, beim Schach sind Computer schon seit längerem besser als wir Menschen und Go, das ja noch komplizierter sein soll. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe keine Ahnung, wie man das spielt, aber ich habe mir sagen lassen, es soll dann noch irgendwie komplexer sein in seinen Möglichkeiten. Aber auch darin hat ja schon vor einigen Jahren, glaube ich, irgend so ein Google AI die Menschen geschlagen. Wie ist denn das? Du bist ja selber ja auch noch quasi in so einer Schnittstelle von Forschung und IT tätig, ne? Und wenn ich so an künstliche Intelligenz denke und das auch so ein Startpunkt ist, um über Zukunft nachzudenken, habe ich immer noch so das Bild, naja, das, was wir im Moment so haben an neuronalen Netzen, komplexen Algorithmen etc. pp., ist vor allen Dingen dann richtig, richtig gut, wenn wir es erst mit ganz, ganz viel Daten gefüttert haben und später eben auch ganz, ganz viele Daten dann zum Verdauen geben quasi, weil da kann es was leisten, was wir überhaupt nicht können. Entspricht das eigentlich so dem im breiten Feld der Forschung realistischen Bild oder bin ich da gar nicht mehr up to date?
Das stimmt schon auch. Also wenn man sich zum Beispiel in der Firma, für die ich arbeite, die Themen anschaut, also ich arbeite in einer Firma, die Auftragsforschung macht, und da fallen natürlich große Datenmengen an. Und diese Datenmengen, die über ein Jahrzehnt oder über sogar eine längere Zeit gesammelt werden, die kann sich ein Mensch natürlich nicht im Detail anschauen. Das heißt, da wird keiner mehr zurückgehen und sagen, leg mir doch mal alle Daten von allen Substanzen, die wir analysiert haben in den letzten 10 Jahren auf den Tisch und ich gucke mal drüber, ob mir da irgendein Muster auffällt. Das kann natürlich ein Computer sehr gut und das Interessante daran ist natürlich auch, dass man hinterher so eine Feedback-Schleife hat. Man weiß ja, welche Moleküle am Ende erfolgreich waren. Man weiß, welche gut gebunden haben, welche potenzielle Wirkstoffkandidaten sind für die Zukunft. Das heißt, man hat dann eine Kontrolle und dann können natürlich diese Algorithmen oder diese neuronalen Netze sehr gut versuchen, nochmal in den Daten zu suchen, ob man vielleicht irgendwas übersehen hat. Das ist durchaus möglich. Ja, und ansonsten, wenn man allgemein sich überlegt, welche Daten heutzutage verfügbar sind, ist das natürlich ganz anders als zu der Zeit, wo wir noch ganz jung und frisch waren. Wenn ich das mal
willst
so sagen,
du sagen
darf.
Wir sind nicht mehr jung und frisch.
Wir sind alt und frisch, wollte ich sagen. Nicht mehr jung und frisch. Ja, so als ich zum Beispiel zur Schule gegangen bin, hatte ich den Encarta-Weltatlas. Ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt. Mhm. Und das war ja schon super. Da konnte man ja schon für ein Referat über Atomkraftwerke, was ich damals halten musste, sich Daten rauskopieren. Und das war schon super, weil man nicht mehr in die Bibliothek gehen musste, um sich ein Buch auszuleihen. Wenn man heutzutage ins Internet geht und sich alleine die Wikipedia anschaut, ist das natürlich viel, viel, viel größer. Und wenn man sich auch die ganzen Datenbanken anschaut, die es gibt im Internet, ich meine zu Filmen, die IMDb zum Beispiel oder zu Proteindaten, wo man die atomare Auflösung, also atomar aufgelöste Proteinstrukturen sich anschauen kann, die PDB-Datenbank oder die Ensemble-Datenbank, in der DNA-Daten drin sind. Also es gibt unglaubliche Datenmengen. Viele laden private Fotos bei Facebook hoch. Da hat man also auch unglaublich viele Bilddaten. Es gibt wahrscheinlich viele Audioaufnahmen im Internet. Das heißt, man hat viele Audioaufnahmen, man hat unglaublich viel Text. Das heißt, die Datenmengen sind da und daraus können die Algorithmen lernen. Und das ist natürlich eine super Voraussetzung für die Algorithmen heutzutage.
Was ja gleich einen die Frage stellt, was davon gibt man denen zum Lernen, weil ich weiß nicht, ob das mein etwas zu psychologisch-biologischer Blick aufs Thema Lernen ist, aber es macht ja durchaus Sinn, sich gut zu überlegen, was biete ich Kindern zum Lernen an, weil das einen Einfluss darauf hat, wie die so als Erwachsene werden und ich stelle mir das ein bisschen bei KI so ähnlich vor. Und muss da immer an diesen Fall denken. Ich glaube, das war doch Microsoft, die vor 3-4 Jahren oder so mal so einen Chatbot gestartet haben, der lernen sollte, Konversationen zu betreiben, anhand dessen, wie mit ihm also so Konversationen begonnen wurde. Und den haben sie doch irgendwie
binnen kürzester Zeit auf
Twitter, ja, abgeschaltet, weil er ein sexistischer, rassistischer und irgendwie sonst wie übellauniger Zeitgeselle wurde. Und also wenn ich jetzt zum Computer aufs Internet loslasse und sage, hier lern mal, wie man, und da schließt sich jetzt mein Gedankenkreis zu den Punkten emotionale und soziale Intelligenz und ihm sagt so, hier, das ist die Menschheit, lern mal. Also wäre jetzt nicht so ein angenehmer Zeitgenosse höchstwahrscheinlich, der am Ende eines Lernprozesses herauskommt, der mit dem Internet begonnen hat.
Man kann dem System natürlich dann eine Zielfunktion mitgeben. Das System muss ja irgendwie überprüfen, wie gut es ist und ob es sich mit gewissen Strategien eher verbessert oder nicht. Und diese Zielfunktion ist ganz entscheidend. Wenn man dem System mitgibt, Versuch bitte eine Twitter-Nachricht zu posten, die möglichst viel Feedback bringt und möglichst oft angeklickt wird. Dann kann es natürlich sein, dass dieses System sehr reißerische Nachrichten schreibt oder sehr beleidigende und sich dann Hunderttausende darüber aufregen und das System sagt, oh, super, wenn ich so eine Nachricht schreibe und richtig gemein bin, dann kriege ich ganz viel Feedback.
Ja.
Und dann lernt das System natürlich, dass das die gewünschte Verhaltensweise ist, weil es dadurch Erfolg erreicht. Wenn man vielleicht eine andere Zielfunktion geben würde, also man sagt, das System soll Nachrichten schreiben und es soll die Nachrichten positiv bewerten, wenn es Feedback bekommt, das zum Beispiel den Inhalt hat, danke für diese Nachricht, dadurch fühle ich mich schon viel besser, oder ähnliche Texte, dann ist die Zielfunktion vielleicht eine ganz andere und ich könnte mir vorstellen, dass das System dann auch etwas anderes lernt.
Okay, also es ist nicht nur die Frage, was füttern wir dem neuronalen Netz, das dem Ganzen zugrunde liegt, als Information, um zu lernen, sondern auch, wie instruieren wir das System, wie es mit diesem Inhalt umgehen soll beim Lernen.
Genau, da muss man sehr vorsichtig sein. Also wenn man beispielsweise eine große Firma hat und viele Vorstellungsgespräche führt und man möchte gerne, dass nur die besten Bewerber wirklich zu den Vorstellungsgesprächen kommen und hat die Idee, dass eine KI das ja super auswählen kann. Und man sagt dann, KI, guck dir doch einfach mal die Daten all unserer Mitarbeiter an. Und die Mitarbeiter, die sind ja alle ausgewählt worden, die man im Unternehmen hat. Das heißt, die sind ja gut. Versuch mal herauszufinden, wie gut die Kandidaten sind. So, und dann gibt man dem System die eigenen Mitarbeiterdaten, was natürlich sowieso etwas kritisch wäre, aber nehmen wir das mal an. Und dann hat man zufällig eine Firma, in der ziemlich viele weiße Männer in hohen Positionen sind. Und das System lernt daraus. Und ja, dann ist die Frage, was passiert wohl, wenn sich jemand bewirbt, der kein alter weißer Mann ist? Dann wird das System natürlich sagen, anhand der Daten, die ich habe, das ist wahrscheinlich kein geeigneter Kandidat, denn in die hohen Positionen kommen bei uns eigentlich immer nur alte weiße Männer. Und dann hat man schon einen Bias und schon hat man ein System entwickelt, mit vielleicht ganz guten Absichten am Anfang, das am Ende sexistische Entscheidungen trifft oder rassistische Entscheidungen trifft, aufgrund der Daten, die es, bekommen hat.
Ohne selber zu wissen, dass die Entscheidungen aus menschlicher Sicht rassistisch, sexistisch oder wie auch immer kritisch zu betrachten wären. Ne?
Ganz genau.
Ja. Das heißt, im Grunde genommen liegt viel Verantwortung darin, womit füttere ich das neuronale Netz, welche Instruktionen gebe ich ihm und welche Kontrollfunktionen gibt es, um das Ergebnis dann auch noch mal zu hinterfragen.
Genau, und die Kontrollfunktionen sind bei gerade bei neuronalen Netzen auch sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht ein guter Punkt ist, mal ein bisschen mehr über neuronale Netze zu erzählen, denn die neuronalen Netze unterscheiden sich sehr grundlegend von den alten Algorithmen. Und das macht vielleicht Sinn, das ein bisschen zu unterscheiden.
Oh ja, das wäre für jemanden wie mich cool zu wissen, wie sich das eigentlich, wie man neuronale Netze von Algorithmen differenziert. Ich glaube, ich habe eine Vorstellung von neuronalen Netzen aus der Neurologie, aber zu sagen, okay, wo ist was Algorithmus und wo neuronales Netz, da muss ich gestehen, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung und ich könnte mir vorstellen, dass das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zumindest einigen ähnlich geht.
Okay, sehr gerne. Dann versuche ich das mal zusammenzufassen. Wir fangen am besten direkt bei der Biologie an. Also neuronale Netze heißen deswegen neuronale Netze, weil man aus informatischer Sicht Neuronen simuliert. Da hat man dann nicht wirklich den Anspruch eines Biologen, sondern man sieht das Ganze sehr einfach. Wie stellt man sich ein Neuron, also eine Nervenzelle in der Biologie vor? Das ist im Prinzip eine Kugel, also für den Informatiker ist relativ viel eine Kugel, das ist nämlich schön einfach. Und da sind so kleine Zacken dran, das sind die Dendriten und dann gibt es einen langen Schlauch, der von dieser Kugel abgeht, das ist dann der Axon. Und am Ende des Axons gibt es noch ja, wieder so kleine Nupsis, sage ich mal, das sind dann die Synapsen. Grob formuliert. Und wie funktioniert das Ganze dann? Die Nervenzelle bekommt an den Dendriten ein Eingangssignal von einer anderen Nervenzelle. Dieses Signal wird dann, wenn es einen gewissen Schwellwert überschreitet, weitergeleitet über den Axon zur nächsten Nervenzelle. Die nächste Nervenzelle wird dann auch wieder erregt. Das eine, was daran interessant ist, dass ein gewisser Schwellwert erreicht werden muss, damit eine Nervenzelle überhaupt die Informationen weiterleitet. Das andere ist, dass in einem Netz von vielen Nervenzellen die Information nicht als 1 oder 0 direkt in der Nervenzelle kodiert ist. Also das kann man sich nicht vorstellen wie eine Festplatte oder eine Diskette oder irgendein Speicher, sondern die Information ist darin kodiert, wie gut die Anbindung an die nächste Nervenzelle funktioniert. Denn eine Nervenzelle, die sehr gut an die nächste Nervenzelle angebunden ist und diese sehr stark erregt, die führt dann vielleicht dazu, dass dieser Schwellwert in der nächsten Nervenzelle wieder erreicht ist und dass die dann wiederum das Signal weiterschickt. Und um das Ganze noch ein bisschen komplizierter zu machen, kann so eine Synapse nicht nur anregend sein, sondern auch inhibierend. Also es kann auch sein, dass die eine Nervenzelle die nächste hemmt. So, und jetzt die Frage, wie modelliert man das im Computer? Es gibt ein ganz klassisches Beispiel, das kommt, glaube ich, aus den 80ern, wo man handschriftlich geschriebene Zahlen erkennen wollte. Die Frage ist, wie macht man das? Also der klassische Informatiker würde sich wahrscheinlich dann erstmal überlegen, was sind denn die Eigenschaften einer Zahl? Hat die jetzt Striche, waagerechte Striche und vertikale Striche und die hat Kreise? Und man würde irgendwie einen Algorithmus entwerfen, der aus ganz klaren Handlungsanweisungen besteht, die diese Kreise und diese Striche erkennt und dann versucht irgendwie daraus diese Zahlen wieder herzustellen. Aber wir wissen ja alle, dass nicht jeder so sauber handschriftlich schreibt wie gedruckt. Das heißt, das ist manchmal gar nicht so einfach. Ne? Manchmal ist der Kreis dann doch ein bisschen ovaler und die Zahl ein bisschen schräg. Ist gar nicht so einfach, das zu erkennen. Das
könnte mir fast nicht passieren.
Hast wahrscheinlich gesehen, dass ich dich gerade angeschaut habe. Ja. Genau.
Ich verstehe gar nicht, warum.
Genau. Ja, wie macht man das jetzt mit einem neuronalen Netz? Also man nimmt dann ganz viele Bilder, zum Beispiel von diesen Zahlen. Nehmen wir mal an, die Zahl Nummer 5. Hat dann ein Bild davon mit 20 mal 30 Bildpunkten, also insgesamt 600 Bildpunkten. Das gibt man dann in ein neuronales Netz. Das hat am Anfang dann zum Beispiel 600 künstliche Nervenzellen. Und diese Nervenzellen werden im Computer einfach so modelliert, jetzt sehr vereinfacht, dass man sagt, diese Nervenzellen erste Schicht von Nervenzellen ist mit der zweiten Schicht von Nervenzellen verbunden und die Stärke der Verbindung, die kodiert man einfach als Zahl zwischen 0 und 1. Also 1 heißt eine sehr starke Verbindung zur nächsten Nervenzelle und 0 heißt keine Verbindung zur nächsten Nervenzelle und 0,5 wäre dann halt so dazwischen. Ja, und dann hat man ein Netz mit mehreren Schichten, das können dann ganz viele Schichten sein, 3, 4, 5, aber auch 10, 20 oder theoretisch 100 verschiedene Schichten an Nervenzellen. Und erstmal fängt man damit an, dass man diese Nervenzellen alle zufällig miteinander verbindet. Also man trägt da einfach zufällige Werte ein. Und dann ist es so, dass man ganz am Ende, die letzte Schicht besteht dann nur noch aus den 10 verschiedenen Ziffern, die man als Ausgabewerte hat. Also 600 Eingabeneuronen, 10 Ausgabeneuronen und ganz viele Schichten dazwischen. Und wenn man nun diese 5 am Anfang reingibt, dann erregt die erste Schicht die zweite Schicht die dritte Schicht und das geht so weiter bis zur Ausgabe und am Ende kommt irgendwas raus. Irgendwas Zufälliges. Das heißt, ich gebe eine 5 rein und dann wird aber nicht das fünfte Neuron am Ende aktiviert, was mir sagen würde, das ist eine 5, sondern vielleicht wird das sechste ein bisschen aktiviert und das vierte ein bisschen aktiviert und das dritte ein bisschen aktiviert und das fünfte vielleicht gar nicht, weil ich einfach Pech hatte mit meiner zufälligen Eingabe der ganzen Parameter. Ja, und diese Information, dass es sich um eine 5 gehandelt hat, wird dann auf ganz geschickte Art und Weise wieder in das neuronale Netz zurückgegeben. Man sagt, neuronales Netz, du hast das noch nicht so richtig gut gemacht, da muss ich dir nochmal auf die Finger klopfen und du musst dich jetzt ein bisschen verbessern. Und dann geht man sozusagen dieses ganze Netzwerk zurück und sagt, alles, was zu einer Aktivierung der 5 geführt hat, das war gut. Alles, was zu einer Aktivierung einer anderen Zahl geführt hat, das war nicht so gut. Und indem man diese ganzen Parameter, also diese ganzen Verbindungsstärken, dann verändert und sagt, man macht alles, was zu einer 5 führt, etwas stärker, verbessert sich das neuronale Netzwerk ein ganz kleines bisschen. Und dann gibt man als nächstes eine 2 rein, dann eine 1 rein und dann alle Ziffern einmal rein. Und dann gibt man die nicht nur einmal rein, sondern man gibt die 100 mal rein oder 1000 mal rein, diese Zahlen. Und jedes Mal, wenn das Netz etwas Falsches vorhersagt, wird es so ein bisschen korrigiert. Man ändert so leicht die Verbindung zwischen den zu den Neuronen und dadurch wird es dann sozusagen immer besser auf das getrimmt, was man als Eingabe reingegeben hat.
Und wer macht dieses Verbessern? Macht das schon das neuronale Netz selber oder wer schaut den 600 virtuellen Neuronen auf die Finger?
Das ist ein Algorithmus, den nennt man Backpropagation. Da ist das praktisch mathematisch, eine mathematische Methode, wie man die Gewichte, also die Verbindung der Neuronen so optimal optimiert, dass man große Fortschritte in Richtung der richtigen Lösung macht. Und im Computer kann man sich das Ganze vorstellen wie eine große Matrix. Man hat praktisch eine Verbindung von allen Neuronen der ersten Schicht zu allen Neuronen der zweiten Schicht und von allen der zweiten zu allen der dritten. Und all diese Zahlen kann man einfach in eine große Matrix reinstellen. Dann hat man ganz, ganz viele Zahlenwerte. Und man versucht dann die Zahlenwerte so zu ändern, dass man am Ende ein möglichst gutes Ergebnis gibt. Und diese Zielfunktion, von der ich da gesprochen habe, die sieht so aus, dass man sagt, wenn ich eine 5 reingebe, ist alles, was eine andere Zahl vorhersagt, halt sehr schlecht. Ja, je höhere Wahrscheinlichkeit eine andere Zahl vorhergesagt hat, umso schlechter ist es. Und alles, was die richtige Zahl vorhersagt, ist sehr gut. Und so wird praktisch das ganze Netzwerk darauf getrimmt. Und das ist dann nur noch eine Frage davon, wie viele Daten man hineinschiebt.
Heißt aber auch, diese Vorläufer-KI, dieses neuronale Netz, kann erstmal nur Dinge erkennen lernen, die wir als Menschen, die dieses neuronale Netz erstellen, selber auch schon kennen.
Genau, und das ist auch ein sehr spannender Punkt. Denn man würde ja vermuten, dass das neuronale Netzwerk dann zufällig diese Dinge erkennt, die man selbst auch als Programmierer sich am Anfang gedacht hätte. Also vielleicht schafft das neuronale Netz es irgendwie in diesen Zahlenkolonnen die Striche zu erkennen. Und immer wenn man einen Strich hat, dann ist es wahrscheinlicher, dass es vielleicht eine 1 ist, weil eine 1 auch eine Strich hat. Und es ist vielleicht weniger wahrscheinlich, dass es eine 3 ist oder eine 8 ist, die ja sehr rund ist. Das würde man ja vermuten. Man kann sich diese Gewichte, die in diesen einzelnen Schichten dann definiert sind, auch visualisieren. Also man kann sich Bilder davon anschauen würde dann natürlich hoffen, dass man dann diese Kreise wieder sieht oder diese Striche sieht oder irgendetwas, was der Mensch auch erkennt. Aber das ist teilweise nicht so. Das ist ziemlich diffus, was diese Netzwerke erkennen. Das ist dann manchmal auch gar nicht so ganz klar, was erkennt das Netzwerk genau. Und das ist nämlich auch ein Problem dieser Methode. Man muss dann sehr genau in diese Netze reinschauen und die sehr genau analysieren, um zu verstehen, was sie wirklich tun. Das Einzige, was man am Ende sieht, ist, dass sie die Aufgaben sehr gut erfüllen. Also es ist ein relativ einfaches Netzwerk aus, ich glaube, 3 Schichten, kann schon diese Zahlen, das sind, glaube ich, hunderttausende Datensätze, zu, ich glaube, 95% richtig erkennen. Um mal so einen groben Wert zu geben. Also das funktioniert schon sehr gut. Und auch wenn man sich die restlichen Prozente anschaut, die das Netzwerk dann vielleicht nicht erkennt, dann denkt man, okay, das ist zwar eine 3, aber der, wer auch immer das geschrieben hat, hat es vielleicht so geschmiert, dass es dann doch so ein bisschen aussieht wie eine 8. Und das Netzwerk erkennt dann halt die 8. Ne? Also das ist dann schon sehr gut. Aber, wie du gesagt hast, erstmal lernt das System nur, was man ihm reingibt. Ja, es hat also dann kein Wissen darüber, was die Zahl bedeutet. In dem Fall ist es auch so, dass es vielleicht auch gar nicht das gelernt hat, was man wirklich bezweckt hat. Und da stellen sich einige Fragen. Also wenn man, nehmen wir an, das Stoppschild wäre das einzige Schild, was rote und weiße Farbe hätte und man will jetzt eine KI entwickeln oder ein neuronales Netz entwickeln, das ein Auto steuert und so ein Stoppschild erkennt, dann hofft man natürlich, dass das System dann irgendwie das Wort Stopp erkennt und sieht, dass es ein weißes Stopp auf dem roten Grund und dass das Schild auch die richtige Form hat, so wie man das vielleicht als Mensch erkennen würde. Ja, vielleicht erkennt es aber auch nur, da ist irgendetwas weiß auf rot geschrieben. oder weiße Farbe in der Nähe von der roten Farbe oder ähnliche Dinge, ne? Und wenn natürlich dann einer irgendwie einen Sticker auf ein Schild auf der Autobahn klebt und da ist dann plötzlich weiß und rot und das Auto sagt sich dann, oh, Stoppschild, ich halt an, wäre das natürlich nicht so gut. Und genau da sieht man jetzt auch schon so ein bisschen die Probleme, die man mit diesen neuronalen Netzen hat. Wenn man klar definiert, was da erkannt werden soll, muss man sich zwar sehr, sehr viel Arbeit machen und man erwischt vielleicht auch gar nicht alle Fälle, weil man gerade bei einer handschriftlich geschriebenen Zahl vielleicht gar nicht damit rechnet, wie die Leute eine 3 schreiben würden. Man hat aber den Vorteil, wenn man einen alten Algorithmus sozusagen verwendet und sich da selber Gedanken drüber macht, dass man wenigstens versteht, woher die Vorhersage kommt. Wenn man ein sehr kompliziertes neuronales Netz mit vielen Schichten hat, ist das deutlich schwieriger zu verstehen, ob ein neuronales Netzwerk das Richtige macht und warum es das tut, was es tut.
Okay, und das wäre dann sozusagen auch der Unterschied, nochmal den Ausgang so ganz kurz zurückzukommen zum Algorithmus. Beim Algorithmus, das ist einfach nur eine umfangreiche Wenn-Dann-Verknüpfung, laienhaft jetzt mal simplifiziert, aber die könnte ich theoretisch von oben nach unten durchlesen und die Verknüpfung zum nächsten Algorithmus nachverfolgen. Und wenn ich ewig viel Zeit hätte und ausreichend Gehirnschmalz dafür, dann könnte ich es von A bis Z durchgehen und könnte sozusagen wahrscheinlich genau zum gleichen Ergebnis kommen. Beim neuronalen Netz kann ich das nicht mehr, weil ich gar nicht weiß, was genau am Ende der Computer als Erkennungsmerkmal genommen hat, beziehungsweise wenn ich es mir visualisieren lasse, hat es ja eben schon gesagt, dann sehe ich unter Umständen, was der Computer als relevant erkannt hat und wundere mich dann, dass aus meiner menschlichen Perspektive heraus ich was ganz anderes wahrgenommen hätte.
Genau, ja, also
Okay.
genau, ein Algorithmus ist, ich habe da auch in der Wikipedia mal nachgeschlagen, was so die offizielle Definition ist, ist eine eindeutige Handlungsanweisung zur Lösung eines Problems und so würde ich jetzt das neuronale Netz eher nicht klassifizieren, wobei natürlich das neuronale Netz auch auf Algorithmen basiert, ne? Also dieser Backpropagation-Algorithmus, mit dem das System lernt, ist ja auch ein Algorithmus. Und wenn am Ende die Gewichte dieses neuronalen Netzwerks, also die Stärke der Verknüpfung zwischen den Neuronen klar definiert sind, dann ist das ja auch eine ganz klare Handlungsanweisung für das System, wie es etwas berechnen soll. Und das, also da stecken dann schon auch Algorithmen drin. Aber wie das System als Ganzes, oder was das System als Ganzes gelernt hat, das ist dann nicht so klar von außen nachvollziehbar.
Okay. Und wäre KI mit beidem denkbar, mit Algorithmen und mit neuronalen Netzen? Also in Kombination wäre es auf jeden Fall denkbar, das haben wir ja gerade schon, aber könnte es KI nur mit Algorithmen geben oder nur mit neuronalen Netzen?
Also das ist jetzt tatsächlich eine interessante Frage, über die ich mir noch wenig Gedanken gemacht habe. Spontan würde ich sagen, dass ein neuronales Netzwerk aufgrund dieser sehr komplexen Verhaltensweisen, die da entstehen und auch aufgrund dieser Anpassungsfähigkeit schon idealer Kandidat wäre, um eine KI vorher vorzubringen. Und man kann sich auch selber überlegen, wenn man ganz viele Handlungsvorschriften definiert, die die eigenen Handlungen rechtfertigen. Erreicht man dann die eigene Intelligenz? Ich weiß es nicht. Ich denke, da wird dieses Diffuse des neuronalen Netzes, also wie es da lernt und vielleicht auch mal Dinge lernt, die vielleicht dann gar nicht geplant waren, das gehört irgendwie schon dazu. Also ich würde das dann eher bei den neuronalen Netzen sehen. Und
Okay.
Was ich auch noch sagen will, auch gerade wenn da Zuhörer sehr bewandert sind in dem Bereich, was ich gerade beschrieben habe, sind halt Beispiele aus den 80ern. Und die Forschung ging seitdem natürlich wirklich weiter. Nur um das mal ganz,
Für
ganz.
mich passt das. Ich bin ja auch aus den 80ern, deswegen ist das ein passendes
Genau,
Beispiel.
für uns ist das praktisch noch Top-Notch-Forschung, ja. Es gibt halt jetzt auch neuere Systeme, das will ich nur ganz kurz erwähnen, die dann auch noch andere Konzepte einbringen, zum Beispiel Kurzzeitgedächtnis oder Langzeitgedächtnis, wo dann Entscheidungen des neuronalen Netzes nicht nur auf den Daten basieren, sondern auch aufgrund von Dingen, die es kurz davor gemacht hat. Also können zum Beispiel Sätze gebildet werden, die sich nicht allzu sehr wiederholen. Dass man dann sagt, das System baut einen Satz und es weiß, welche Worte es im letzten Satz verwendet hat und bezieht sich dann auf diese Worte, versucht aber auch nicht zu langweilige Sätze zu bilden, also nicht immer einfach nur das Gleiche zu sagen. Und das ist also auch ganz interessant. Und da kommt man dann natürlich schon in einen Bereich, wo man dann so ein bisschen komisches Gefühl in der Magengegend hat, ne? Also wenn so ein System dann Sätze schreibt oder ganze Texte schreibt, und das auf den ersten Moment auch ganz gut wirkt, das hat natürlich eine gewisse Gefahr in sich auch.
Ich glaube, als Freunde des Science Fictions müssen wir uns mit der Gefahr sowieso auseinandersetzen, weil wie wir in der letzten Episode, als es um Science Fiction Bücher ging, war ja eine von Joshuas zentralen Aussagen, wir brauchen einen Konflikt, sonst geht's nicht. Und Gefahren sind ja eine tolle Quelle für Konflikte. Aber bevor ich jetzt hier weiter frage, ich glaube eben bei meiner letzten Frage habe ich schon gesehen, dass Joshua schon zusammenzuckte, weil ihm auch Fragen auf der Zunge liegen. Deswegen, Joshua, hau raus.
Ja, jetzt schon eine Weile hake ich bei diesem Punkt also der Grenzen, was die KI, also was die Kombination aus neuronalen Netzwerken und Algorithmen lernen kann, also wo wirklich die Grenze ist. Und da fiel mir ein, ich hatte einen Artikel gelesen, wo gesagt wurde, dass Teslas Dojo die wahrscheinlich am weitesten entwickelte KI ist, wo keiner so richtig drüber nachdenkt, weil die Zielaufgabe so unfassbar komplex ist. Also Auto fahren zu können wie ein Mensch ist wohl das absolut Höchste, was irgendwie geht. So stand es da drin, weil so viele Dinge gleichzeitig visuell verarbeitet werden müssen, um Entscheidungen zu treffen anhand von ganz, ganz vielen Symbolen und Situationen, die sich ständig verändern und wo keine der anderen gleicht. Also klar, es gibt Ampeln, die sind überall gleich, aber die hängen dann immer ein bisschen anders. Dann ist die Verkehrssituation ein bisschen anders, dann kommt da vielleicht ein Passant. Dann sind vielleicht die Mittelstreifen ein bisschen abgewetzt oder wie auch immer. Also absolut komplex. Und gleichzeitig macht Dojo, also Dojo ist ja der Name des Supercomputers und der KI gleichzeitig, lernt aus den Daten der Tesla-Fahrer. Also als Tesla-Fahrer ist man eine fahrende Kamera im Prinzip. Und die Daten werden automatisch ausgewertet und jedes Jahr gibt es mehr Tesla-User. Und Musk betont ja immer wieder, dass dadurch, dass sie so viel mehr Autos verkaufen, die KI immer schneller lernt und auch immer besser wird. Und man kann bei YouTube das mal, das packen wir auch in die Shownotes gerne, Videos anschauen von der FSD, von dem Full Self-Driving. Da wird ja die Beta ausgerollt, was die schon kann. Und dann haben die, weil du diese Visualisierung angesprochen hattest, auf dem Mittelbildschirm kann man das dann einstellen, gerade bei den Beta-Usern, was die KI gerade sieht. Und es ist total spannend, also wie die wirklich genau wie wir die ganzen Verkehrszeichen sehen kann und alles, aber halt auf eine andere Art. Und da habe ich mich gefragt, wo da wirklich der Deckel ist, weil da sitzt ja kein Mensch jetzt hinter, der sagt, ja, hier, da hast du es jetzt falsch gemacht oder da, sondern da muss es ja schon also schätze ich jetzt einfach mal, eine Grundbasis geben, wie das System sich selbst korrigieren kann. Oder ist das ein Trugschluss?
Ja, das denke ich auch. Das weiß ich aber tatsächlich nicht. Also da weiß ich zu wenig über die KI, aber ich denke schon, dass es da Parameter geben wird. Also zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass wenn der Tesla eine Notbremsung durchführen musste, weil das vor ihm fahrende Auto zu nah dran war, dann kann man sich natürlich dann hinterher die Daten anschauen, was ist denn in den 10 Sekunden davor passiert, hätte man das vorher erkennen können. Also da gibt es dann durchaus schon Feedbackschleifen, die man da einbauen könnte. Ich habe dazu aber auch gerade ein YouTube-Video gesehen vor kurzem, in dem ein begeisterter Tesla-Entwickler tatsächlich mit seinem Tesla gefahren ist und das aufgenommen hat, weil er einfach zeigen wollte, wie cool das System ist. Und das System ist cool. Und dann ist das Auto ganz langsam rechts um eine Kurve abgebogen und gegen einen Poller gegengefahren.
Der
Und
Vorführeffekt, ja.
ja, und das Video hat er auch veröffentlicht. Er war auch total schockiert, was ist denn hier passiert? Das war jetzt so ein kleiner Lackschaden. Aber das wäre so ein Unfall gewesen, wo ich mir dachte, das wäre einem Menschen wahrscheinlich nicht passiert. Es sei denn, der Mensch wäre sehr müde gewesen oder irgendwie geblendet gewesen von der Sonne oder ne, man hat den Poller irgendwie gar nicht gesehen. Aber das war wirklich so ein roter Poller am Straßenrand oder ein orangener Poller, der darauf ausgelegt war, dass man ihn auch sieht. Also der war auch groß und nicht zu übersehen. Und trotzdem ist das Auto dagegen gefahren. Dann fragt man sich schon, warum ist das so? Und ich hatte gehört, dass der Entwickler jetzt auch bei Tesla entlassen wurde, weil die Publicity dieses Videos sehr negativ für die Firma ist.
So ungewöhnlich für Tesla.
Ja, das stimmt. Eigentlich sind sie ja dafür bekannt, auch bei SpaceX, dass sie gerade aus den Fehlern lernen.
Ja. Vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass die KI schon supermenschlich geworden ist, weil sie auch einen Blackout haben kann.
Ja, dann ist natürlich auch die Frage, wenn die KI jetzt wirklich genauso gut fährt wie der Durchschnitt aller Tesla-Fahrer, das wäre ja schon nicht schlecht, aber sind das dann die Fahrer, die man genau da haben will? Also, ich weiß es nicht. Also,
das ist wie bei der Microsoft-Twitter-KI, die Frage.
Genau, ich stelle einfach mal so die Frage in den Raum. Aber ja, das System scheint schon sehr gut zu funktionieren. Wenn man sich jetzt allerdings die Zulassung so eines Autos anschaut, wird es natürlich schnell wiederum kritisch. Wer ist verantwortlich dafür, wenn ein Unfall passiert? Ist das der Fahrer, der nicht schnell genug eingegriffen hat? Ist das das System selbst? Da gibt es ja auch dann gewisse Automatisierungslevel und Regeln, ab wann der Fahrer nebenbei ein Video gucken kann und wie schnell er dann reagieren muss oder ob er selber ständig aufpassen muss. Aber man sieht es ja auch an den Teslas. Das Full Self-Driving, so wie ich das verstehe, sollte man ja immer noch auf die Straße gucken. Aber es gibt ja auch Leute, die die Rückenlehne zurückstellen und irgendwie das Eye-Tracking irgendwie hacken, damit das System denkt, sie gucken weiterhin auf die Straße und die sich dann einfach schlafen legen. Und ja, da ist die Frage, will man das? Und auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn es einmal einen Unfall mit einem Tesla gibt, wird das ja in den Medien wieder sehr gehypt. Auf der anderen Seite werden aber die ganzen Unfälle, die ohne Full Self-Driving passieren, nicht gehypt. Und da gibt es ja viele Verkehrstote. Also wenn, ich würde sagen, wenn es einen Unfall im Monat gibt, bei dem ein Tesla-Fahrer stirbt, es aber in der gleichen Zeit Tausende von Unfällen gibt, in denen Nicht-Tesla-Fahrer sterben, und dann würde ich vielleicht dann doch dafür sein, dass das dann alle Tesla fahren, um einfach die Todesfälle zu reduzieren. Und das ist ein schwieriges Thema. Ich möchte aber auch nicht die Verantwortung für das System tragen. Also ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, eine Software zu schreiben, bei der dann am Ende Menschen sterben, selbst wenn es vielleicht weniger sind, als sie anderweitig gestorben wären.
Ja, es erfordert auch andere rechtliche Grundlagen, als wir gerade haben. Also andere regulatorische Eingriffe, wenn man so will. Neue Technologie.
Ja, das Rechtliche ist die eine Frage. Für mich stellt sich aber wirklich die Frage, was ist dann in Ordnung? Also was ist denn moralisch überhaupt vertretbar? Es muss erstmal sich über die Grundregeln Gedanken machen, die man überhaupt durchsetzen möchte. Also was will man überhaupt erreichen? Was ist das Ziel? Und dann kann man ja die Gesetze dementsprechend formulieren. Aber das ist schon schwierig genug.
Das ist ja dann auch regulatorisch eine spannende Frage, wenn wir jetzt mal etwas tun, was wir hier ja in der Podcast-Reihe ganz gerne machen, den Blick mal in die Zukunft wenden und uns so ein bisschen erlauben, der aktuellen Zeit vorauszudenken und noch ein bisschen Fiktion sozusagen einfließen lassen. Wir sind uns, glaube ich, alle, die wir gerade hier sitzen, einig, und ich vermute mal auch, dass die meisten aus unserem Publikum da dem zustimmen würden, künstliche Intelligenz wird in der Zukunft eine Rolle spielen. Das glaube ich, da sind wir uns alle relativ einig. Welche Rolle wird sich zeigen? Die spannende Frage ist ja aus meiner Sicht, wenn man sich jetzt so eine KI anschaut und die übernimmt immer mehr Dinge im Alltag, wir haben doch als Menschen immer weniger die Möglichkeit, vielleicht haben wir sie schon jetzt nicht mehr, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, und das wäre so ein bisschen meine Frage, wie kontrollieren wir, was eine KI macht? Also können wir das überhaupt? Ist es möglich? Weil allein unser Beispiel aus den 80er Jahren, also das du gebracht hattest, war ja schon so, dass wir kaum in der Lage sind, die Prozesse, die in diesem neuronalen Netz der KI vorgehen, nachzuvollziehen. Und heutzutage sind die ja viel, viel komplexer. Wie machen wir das?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich habe die Antwort leider nicht parat. Es ist ein schwieriges Thema. Und man sieht ja auch, dass die KIs jetzt auch schon benutzt werden und für gute und für schlechte Dinge. Das ist so ein bisschen die Sache mit den Werkzeugen. Wenn man einen Hammer hat, dann kann man damit natürlich ein Haus bauen, man kann aber auch jemandem den Schädel damit einschlagen. Und so ähnlich ist das leider auch mit den KIs. Also es ist schwierig, das zu regulieren. Man kann halt auch, ist auch schwierig zu sagen, ihr dürft keine Hammer verwenden, weil man damit ja potenziell jemanden verletzen könnte. Also die Regularien sind da sehr, sehr schwierig. Und ich hatte jetzt zum Beispiel gerade gehört, dass in der Ukraine, also für Leute, die den Podcast jetzt in vielen Jahren noch hören werden, also es herrscht gerade Krieg in der Ukraine und da wurde von der Ukraine die Clearview AI verwendet, also das Clearview-System, um gefallene russische Soldaten zu identifizieren und die Familien zu benachrichtigen. Da fragt man sich natürlich wieder, ist das eine gute Anwendung? Jetzt hat dieses System gelernt von den ganzen Bildern auf Facebook und auch von anderen Systemen, auch welchen, die in Russland viel eingesetzt wurden. Es ist natürlich auch nett, wenn man die Familien benachrichtigen kann, aber andererseits will man natürlich auch nicht, dass überall Kameras hängen und man überall verfolgt wird und jeder immer weiß, wo genau man langläuft und mit wem man sich trifft und mit wem man sich unterhält. Also das ist schwierig, das zu regulieren und es ist schwierig auch abzusehen, wofür die Dinge mal eingesetzt werden. Ich hatte in der Recherche für den Podcast ein Dokument gefunden. Vielleicht kann man das dann auch in die Shownotes mit hineinpacken, wenn das möglich ist. Was mich wirklich sehr beeindruckt hat, also das war The Malicious Use of Artificial Intelligence, also die Verwendung von AI, also künstlicher Intelligenz, um böse Dinge zu tun. Und da waren wirklich Programmiergrößen und Größen von, also wirklich gute Entwickler von großen Firmen dran beteiligt, da einmal aufzulisten, wo die ganzen Gefahren sind und was man auch dagegen tun kann. Und dieses, was man dagegen tun kann, ist gar nicht so einfach. Man muss einerseits natürlich die Forschung beschränken, man muss eine gewisse Ethik in den Firmen etablieren und sagen, bitte versucht das nur für gute Dinge zu verwenden, aber man kann dadurch natürlich nicht ausschließen, dass diese Systeme auch für Böses eingesetzt werden. Und die Bedrohungen sind wirklich groß und vielfältig.
Hältst du das überhaupt für regulierbar? Also wenn ich mich daran erinnere, dass Google ja schon vor einigen Jahren AutoML entwickelt hat, die selber KIs schreibt, weil sie zu wenig KI-Experten finden. Gibt es da über, also wenn ich mir jetzt unsere Volksvertreter so anschaue, würde ich denen jetzt nicht zutrauen, irgendwie KI-Forschung zu regulieren, weil die ja meistens schon Schwierigkeiten haben, ganz mondäne Sachen irgendwie zu regulieren, fachwirksam.
Ja, da sprichst du natürlich mehrere Probleme an. Da wären wir schon wieder so ein bisschen bei dem Thema alte weiße Männer. Genau. Ja, es ist schwierig, das zu regulieren. Man kann das sicherlich versuchen zu regulieren. Man könnte zum Beispiel die Serverkapazitäten regulieren, weil natürlich auf große Datenmengen und auf große Mengen an Servern zugegriffen wird. Und da kann man natürlich gucken, was da läuft, theoretisch. Ist die Frage, ob man das will. Man kann es auch einfach unter Strafe stellen. Man kann die Techniken, den Export der Techniken versuchen zu unterbinden. Das ist natürlich einfacher, dann den Transport eines Panzers zu regulieren, als den Download einer Datei mit den Daten. Also es ist ein schwieriges Feld. Ja, ich denke, ganz drum rumkommen wird man nicht. Also für Science-Fiction-Autoren öffnet sich da sicherlich ein großes Feld an Möglichkeiten und an Problemen, aus denen man schöpfen kann.
Da frage ich mich, wo wir jetzt schon mal einen Gast haben mit dir, der sich in den verschiedenen Naturwissenschaften ganz gut auskennt. Musk hat ja mit Neuralink eine Firma gegründet, wo er gesagt hat, wir müssen es schaffen, Menschen mit Computern zu verknüpfen, um das natürliche Habitat der Maschinen, also Computer, nicht den Maschinen zu überlassen, damit wir später noch verstehen, was die überhaupt machen. Also im Grunde, wir müssen im gleichen Haus leben, um zu wissen, was da gerade drin passiert. Da frage ich mich als Laie immer, ist das überhaupt möglich? Also könnten wir wirklich unsere Bioalgorithmen im Gehirn so anpassen an Maschinenalgorithmen, dass wir mit unserem Gehirn quasi einen Computer, also in einen Computer reingehen. Ist das überhaupt denkbar?
Ja, gut, für denkbar alle Shadowrunner wahrscheinlich, ist das die Frage nach der Datenbuchse und dem ja. Cyberspace.
Genau. Tja, das berührt natürlich ganz viele Gebiete. Das berührt natürlich dann auch die Medizin und die Biologie. Da haben wir einen anderen Experten noch hier in der Runde sitzen, was die Medizin angeht. Es ist schwierig zu sagen. Also wenn man jetzt einfach mal ganz allgemein darüber nachdenkt, dann ist ja alles, was wir empfinden, beruht ja irgendwie auf Nervenimpulsen. Und wenn man es schafft, diese Impulse so zu analysieren, dass man ein Gehirn komplett diese Netz, wie das Netz die Informationen verarbeitet und welche Eingaben sozusagen wo ankommen müssen, um gewisse Dinge zu erzeugen, dann könnte man sich natürlich allgemein schon vorstellen, dass man dann die Stimulation der Neuronen extern macht und das also praktisch extern stimuliert und dann gewisse Sinneseffekte hervorruft, also in diese Welt abtaucht. Und also ich denke, es ist theoretisch nicht unmöglich, das zu erreichen, aber es ist halt unglaublich komplex. Und jedes Gehirn ist anders, jedes ist anders verschaltet. Es gibt da zwar gewisse Regionen, die sich natürlich die gewisse Funktion immer wieder ausführen. Es gibt auch, sage ich mal, im Auge gewisse Verschaltungen, die bei allen gleich sind. Aber je tiefer die Ebenen werden, desto komplexer werden die Muster. Und die wirklich bis ins Detail komplett zu verstehen und dann komplett von außen zu stimulieren, ist sehr schwierig, denke ich.
Was denkst du denn, ist da der technologische Kipppunkt oder die Hürde? Also wenn man jetzt zum Beispiel an das Human Brain Project denkt, die haben das ja gerade gefeiert, dass sie irgendwie ein menschliches Gehirn für eine Sekunde simulieren konnten. Ist es das, dass man die Fähigkeit hat, ein menschliches Gehirn komplett zu simulieren, also ein Live-Abbild zu schaffen und das dann von möglichst vielen? Wäre das so ein Knackpunkt, um in so ein nächsten Tier vorzudringen? Oder was sind da die Hürden?
Ja, die Simulation ist das eine. Das andere ist zu verstehen, was diese Anregung dann genau bedeutet. In dem Beispiel vorhin beim Erkennen der Zahlen hatte ich ja schon gesagt, dass man manchmal denkt, so eine Zahl wird bestimmt in die Striche und die Kreise zerlegt, aber im Gehirn passiert dann doch etwas ganz anderes und trotzdem erkennt das neuronale Netzwerk ja die Zahl. Und wenn man sich vorstellt, dass das menschliche Gehirn vielleicht auch so ähnlich funktioniert, dass es irgendwie eine Synthese macht aus dem, was gehört, gerochen, gesehen wird und dann einen Eindruck daraus erzeugt. Also irgendwie auch gerade vielleicht dann auch wieder in diesem sozialen Kontext, dass man irgendwie das Gefühl hat, die Person bewegt sich anders und daraus spüre ich dann, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Das alles zu simulieren und dann so zu verstehen, dass man wirklich weiß, wenn ich das Gehirn so auf diese Art und Weise stimuliere, dann erzeuge ich am Ende diese Empfindung. Das ist komplex und das ist schwierig. Ich denke aber, dass es dafür einfach Zeit braucht. Also es wird da die nächsten Durchbrüche geben und man wird dem sicherlich immer näher kommen. In der Regel, also, bei der Kernfusion waren es ja immer 20 Jahre. Man hat immer gesagt, in 20 Jahren hat man es gelöst. Das ist wahrscheinlich hier genauso.
Okay. Ist denn aber, also die Simulation von einem Gehirn wäre wahrscheinlich so der Startschuss. Richtig? Also, dass man die Rechenleistung überhaupt hat, um so ein Gehirn live darzustellen. Dass man dann auch simulieren kann, welche Impulse gebe ich rein und was passiert dann. Richtig? Oder habe ich einen Denkfehler?
Ja, das ist sicherlich ein Startpunkt, aber das reicht dann halt noch nicht, sondern die nächste Frage ist, man muss es dann wirklich verstehen. Und man sieht dann vielleicht, wo die Signale langlaufen und man kann vielleicht auch für die nächste Sekunde vorhersagen, wo als nächstes ein Signal langläuft, aber kann man dann sagen, wenn ich das Signal hier reingebe, auf die und die Art, fühlt der Mensch sich damit gut oder fühlt er sich dann schlecht? Also welchen Effekt hat es, wenn man gewisse Eingaben gibt? Das ist natürlich viel komplexer, als einfach nur vorherzusagen, welches Muster ist vielleicht in einer Sekunde da.
Kann man das theoretisch mit einem simulierten Gehirn, also wenn man jetzt mein Gehirn simulieren würde für 10 Minuten und dann das so genau ist, dass es voraussagen könnte, was die Minute danach passiert, meinetwegen. Das wäre dann ja im Prinzip was, womit man so ein künstliches neuronales Netz sehr, sehr lang beschäftigen könnte, richtig, um möglichst viele Variationen auszuprobieren. Oder
genau,
fehlt
wenn man
da ein
das,
Faktor?
Und wenn man dann dem Gehirn noch die Audiodaten übermitteln könnte, dass man es fragt, wie fühlst du dich gerade? Und das Gehirn würde einem antworten, dann könnte man dem Ganzen sicherlich dann sehr schnell auf die Sprünge kommen. Ja? Also sobald man dann eine Kommunikation etablieren kann, geht es dann sicherlich voran. Aber ich glaube, bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Ich glaube, da haben wir Glück, dass es noch nicht ganz so weit ist.
Könnten denn da Quantencomputer ein Gamechanger sein? Weil, so wie ich es verstanden habe, sind die ja äußerst gut im Simulieren und dafür schlecht in vielen anderen Dingen, die wir noch mit Computern auf Transistorbasis lösen können. Oder denkst du, dass es keinen großen Einfluss auf die KI-Entwicklung haben wird?
Kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Habe ich mir tatsächlich in dem Kontext noch keine Gedanken darüber gemacht, wie ein Quantencomputer bei neuronalen Netzen helfen könnte. Das ist ein interessanter
nächste Episode.
Punkt. Ja, nächste Episode. Arbeite ich mich gerne ein. Spannend. Ich bin ja auch hier, um zu lernen.
Um den Punkt nochmal so richtig zu verstehen, wenn sozusagen das, was Joshua gerade meinte, wir simulieren ein Gehirn möglichst vollständig, also wäre jetzt so mein inneres Bild, das Gehirn vollständig in seiner Aktivität zu visualisieren, wäre wie, ich sag mal, ein Aquarium zu visualisieren und schon die Idee zu haben, okay, der Fisch biegt gleich dahin ab und der Fisch schwimmt hierhin und die Krabbe krabbelt halt gleich da und da lang und so weiter. Das wäre sozusagen, dass ich simuliere es, aber um damit wirklich zu arbeiten, müsste ich auch noch verstehen, was bedeutet es eigentlich, dass der Fisch dahin schwimmt, die Krabbe da lang krabbelt und dieses oder jenes macht. Das wäre sozusagen noch der nächste Schritt der Interpretation dessen, was wir sehen. Und das ist hochgradig komplex.
Ja, glücklicherweise.
Okay. Ja, das wäre zumindest auch so grob mein bisheriges Verständnis, was man so aus FMRT-Untersuchungen des Gehirns und so weiß. Dass man schon eine ganz gute Idee hat, da und da könnte was passieren, aber was das dann genau bedeutet, dass das nochmal viel, viel schwieriger ist im nächsten Schritt.
Genau,
Achso.
Es gibt ja auch durchaus schon die Möglichkeiten, gewisse Gehirnbereiche mit Elektroden zu stimulieren. Es gibt ja auch diese Gehirnschrittmacher, sag ich mal. Aber da kannst du, Philipp, sicherlich noch mehr zu sagen. Also ich weiß, dass man zum Beispiel Zittern dadurch beseitigen kann. Ich glaube, es gibt auch solche Ideen, dass man Angstzustände dadurch beseitigen kann, dass man durch Elektroden gewisse Hirnbereiche anregt. Also ein gewisses Wissen ist ja schon da und eine gewisse Schnittstelle ist ja auch schon da. Also man entwickelt sich in die Richtung. Aber soweit ich weiß, gibt es noch keine Elektrode, die man in mein Gehirn schieben könnte und die dann sagen würde, ich habe jetzt Hunger auf Gemüse oder ich habe jetzt Hunger oder Appetit auf irgendetwas Bestimmtes. Ne? Also es gibt halt so allgemeine Zustände, die schon angeregt werden können, aber es gibt halt noch nichts, was das so exakt stimuliert, wie das normale Leben das praktisch tut.
Ist die räumlich-zeitliche Auflösung ist dafür bisher meines Wissens nach viel, viel zu klein. Aber Joshua, du hattest auch noch eine Frage dazu oder eine Ergänzung oder eine Anmerkung.
Ja, ich habe mal eine ganz subjektive Frage. Es wird ja, also in der Science Fiction geht es ja immer so mit diesem mahnenden Charakter des Genres darum, was sind so die Gefahren dabei. Und wir hatten ja am Anfang über Singularity gesprochen und da war mein Gedanke, ich hatte mir angeschaut, was mit der Unreal Engine 5 möglich ist an Gesichtern. Und da war auf der GameStar was, glaube ich. Ich pack's auf jeden Fall in die Shownotes. War so eine Gegenüberstellung. Man konnte so ein Quiz anklicken, ob man erkennt, ob es ein echtes Bild ist oder ein KI-generiertes mit der Computergrafik. Und ich lag fast immer falsch. Also ich konnte es nicht unterscheiden. Und ich weiß, es sind noch so Sachen, die auf speziellen Systemen dann laufen, die nicht auf unseren Heimrechnern alle funktionieren werden. Vor allem nicht in Echtzeit. Was ich mich aber immer gefragt habe, wenn man das zu Ende denkt, also dass wir sagen, okay, wir können menschliches Gehirn vielleicht irgendwann simulieren, wir können vielleicht direkte Interfaces schaffen und dann vielleicht auch echte virtuelle Realitäten erschaffen, habe ich beim Ray Kurzweil gelesen, in Die Singularität ist nah, oder auf Deutsch, glaube ich, Menschheit 2.0 heißt, glaube ich, auf Deutsch, der sagt, Mitte des Jahrhunderts sind wir schon so weit und dann wird alles ganz toll. weil wir in super VR-Welten gehen können, da alles erleben können, was wir wollen. Da habe ich mich dann gefragt, ob nicht der gefährlichste Punkt mit einer KI gar nicht ist, dass das Skynet-mäßig uns jetzt auslöscht, warum auch immer es das tun wollen sollte, sondern dass wir vielleicht wirklich in virtuelle Welten emigrieren können irgendwann, weil die toller sind und die so echt sind, dass wir vielleicht irgendwann nicht mehr wissen, ist es jetzt echt oder ist es nicht echt? Also dass die Singularität im Prinzip darin besteht, dass wir nicht wissen, dass wir in einer sind, weil die Welten verschwimmen. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Und B, was würdest du denken, ist die größte Gefahr in Bezug auf KI, die wir auf dem Schirm haben sollten und wo dann vielleicht auch regulatorisch eingegriffen werden sollte?
Oh, viele Themen, spannende Themen. Fangen wir mal ganz vorne an. Du hattest damit angefangen, dass Gesichter sehr gut simuliert werden können. Das ist nämlich technisch wieder super interessant, finde ich. Man kann nämlich mehrere neuronale Netze auch kombinieren. Da gibt es eine ganz spannende Idee. Man erzeugt ein neuronales Netz, das Gesichter erstellt, künstliche Gesichter, und dann erzeugt man ein anderes neuronales Netz, das echte Gesichtsbilder bekommt und künstliche Gesichtsbilder von dem ersten Netz und dann versucht zu entscheiden, welches echt ist und welches nicht. Das heißt, man hat ein erstellendes Netzwerk und ein diskriminierendes Netzwerk, was hinterher versucht, echt und unecht zu unterscheiden. Das diskriminierende Netzwerk findet dann, also lernt, dadurch, dass es halt echte Bilder kriegt und dann sozusagen Feedback aus der Realität bekommt, sehr gut, welche Gesichter echt sind und welche nicht, und kann dann Feedback zu dem ersten Netzwerk geben und sagen, das war jetzt noch nicht so perfekt, denn da erkenne ich als diskriminierendes Netzwerk ja noch, dass das ein falsches Gesicht ist. Und damit kann das erste wieder lernen. Das erste Netzwerk erzeugt dann bessere Bilder, weil es daraus gelernt hat. Und das wird dann wieder dem zweiten Netzwerk gegeben. Und das zweite Netzwerk versucht jetzt wieder irgendetwas zu finden, was doch noch nicht so ganz echt aussieht. Und sobald es das gefunden hat, kann es das wieder an das erste Netzwerk zurückmelden und sagen, ja, jetzt habe ich wieder einen Kniff gefunden, herauszufinden, dass die Bilder, die von dir kommen, nicht echt sind. Und dann verbessert sich das Netzwerk wieder. So, und so hat man eine Rückkopplungsschleife, die es relativ einfach möglich macht, immer mehr Daten zu erzeugen und immer besser zu werden. Das ist eine ganz, ganz spannende Technik. Genau. Welche Gefahren gibt es dabei? Oh, da gibt es viele. Zum Beispiel, was wäre, wenn wir jetzt im Internet eine Ansage von der Bundeskanzlerin sehen würden, die jetzt sagt, dass wir gerade eine Invasion haben? Würden wir uns wahrscheinlich Sorgen machen. Und das ist, glaube ich, eine riesige Gefahr, dass man durch diese sehr, sehr guten Fälschungen, die mittlerweile möglich sind, einfach Daten erzeugen kann, die unglaublich echt sind. Also man kann alle möglichen Bilder erzeugen, alle möglichen Videos erzeugen. Man kann sogar die Originalstimmen von Menschen dazu erzeugen. Und selbst wenn die Leute dann denken,
ich erinnere ganz kurz rein, Jan Böhmermann und der Varoufakis mit dem Mittelfinger fällt mir da gerade ein.
Ja,
genau. Haben ja alle geglaubt, dass das genau echt so war.
Ja. Genau. Und die Gefahr ist einerseits da, dass man dadurch falsche Nachrichten erzeugen kann. Die Möglichkeit ist andererseits aber auch einfach da, das Vertrauen in die Nachrichten zu erschüttern. Wenn ich nicht mehr weiß, ob die Bilder echt sind oder nicht echt sind, woher kriege ich dann meine Informationen? Und das ist schwierig. Also jetzt wieder gerade mit dem Kriegsschauplatz als Idee. Ne? Wenn ich jetzt sehen könnte, dass da jemand auf Kinder schießt und ich sehe die Videos, natürlich bin ich dann ganz klar auf der Seite der armen Kinder. Aber wenn die Bilder generiert werden können durch eine KI, dann hätte ich ein Problem. Dann würde ich den Bildern nicht mehr vertrauen. Und wenn dann wirklich mal Bilder gezeigt werden, wo so etwas Grausames passieren würde, würde ich mir vielleicht denken, ist das jetzt wirklich echt oder ist das nicht echt? Man weiß es ja gar nicht. Und das ist, glaube ich, eine riesige Gefahr. Und das war auch für mich wirklich ein Augenöffner, als ich dieses Dokument gesehen habe, mit den Gefahren der künstlichen Intelligenz. Die Gefahren sind nicht unbedingt, dass Skynet Raketen auf uns schießt. Die Gefahren liegen daran, dass man Nachrichten erstellen kann, die unglaublich echt wirken. Und das wird immer einfacher. Ich habe vor kurzem schon ein Python-Skript auf meinem Computer installiert, dass meine Gesichtsmimik auf ein anderes Bild übertragen kann. Einfach, weil ich mal ausprobieren wollte, in eine Meetingzeit zu nehmen und dann einfach mal, ja, sag ich mal, irgendeinen hochrangigen Politiker darzustellen für ein paar Sekunden als Spaß, einfach um zu zeigen, dass das geht. Oder ne, seinen eigenen Chef, also das habe ich jetzt nicht gemacht, aber das ist natürlich schon spannend. Und in dem Zusammenhang gibt es viele, viele, viele weitere Gefahren. Sicherlich hat jeder schon mal Spam-E-Mails bekommen. Da steht dann drin, Sie müssen sofort auf diese E-Mail antworten und uns ganz viel Geld überweisen, sonst passiert irgendetwas ganz Schlimmes. Und als ja, Kind der 80er, 90er kennt man das und klickt das sofort weg. Wenn man allerdings eine KI hat, die sagt, guten Tag, Herr Philip Tree, es gibt Außenstände bei der Grundsteuer Ihrer Wohnung in der und der Straße. Könnten Sie nicht nochmal 50 Euro überweisen, um das zu begleichen, sonst gibt es irgendwelche Probleme. Ne? Und man denkt sich, das ist ja, sieht ja offiziell aus, da ist eine PDF-Datei dran, da ist ein Dokument, was irgendwie einen Amtsstempel hat, da ist meine eigene Adresse drin, ich bin angeschrieben worden mit meinem eigenen Namen. Dann macht man das vielleicht schon. Ne? Also das nennt man Spearphishing, nennt man das. Also dass man jetzt nicht mehr einfach Spam ausschickt an Millionen von Nutzern und darauf hofft, dass irgendwie ein Hunderttausendstel davon klickt und Geld überweist, sondern dass man ganz speziell E-Mails verschickt, die ganz gewisse Personen reinlegen sollen. Das ist aber natürlich viel aufwendiger. Da braucht man ja jemanden, der dann die Adresse recherchiert, der die Daten zusammensucht, der dann überlegt, was ist denn ein realistisches Szenario für diese Person, um die Person dazu zu bringen, mir Geld zu überweisen. Wenn man das allerdings automatisieren kann, ist das natürlich eine ganz andere Nummer. Dann kann man plötzlich an Millionen Personen Spam schicken, der aber so gut aussieht und so viele Informationen enthält, dass nicht mehr ein Hunderttausendstel oder ein Millionstel der Leute draufklickt, sondern vielleicht jeder Zehnte. Und plötzlich hat man eine riesige Betrugsmasche, der Enkeltrick auf Steroiden sozusagen.
Das heißt, aus all diesen Dingen, also von Deepfake bis hin zu massenhaft Spearphishing, ist im Grunde genommen eine der größten Gefahren, die du da ansprichst, eine Vertrauenskrise unter uns Menschen.
Ja,
Ja,
so sehe
schlechtes
ich das.
Timing, würde ich sagen, weil die ist ja eh schon gerade ziemlich ausgebreitet. Die war schon vor Corona nicht gering, ist durch Corona sicherlich nochmal um Welten schlimmer geworden. Der Krieg macht es auch nicht besser. Ja, okay, also das ist die Frage, wem und was können wir vertrauen, immer weniger zu beantworten ist mit, was wir sehen können. Na, zumindest solange sich's im Digitalen bewegt und wenn wir ein bisschen weiterdenken an Augmented Reality oder auch Virtual Reality, da wird es dann ja noch immer schwieriger, diese Vertrauensgeschichte zu klären.
Genau, und die andere Frage, wie ist das mit den virtuellen Welten? Wenn man sich Welten wie World of Warcraft anschaut, da gibt es ja schon viele, die das jetzt vielleicht nicht als Realität wahrnehmen, aber die trotzdem lieber Zeit dort als in der echten Realität verbringen oder verbracht haben. Ich glaube, die Spielerzahlen gehen da ja auch runter. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass man eine fotorealistische Grafik hätte, dass man vielleicht so ein Elektronennetz sich auf den Kopf setzt, um mal wieder zurückzugehen zu Shadowrun, oder sich einen Stecker in den Kopf steckt und man kann dann in die Welt flüchten, und es ist wirklich absolut real, dann stellt sich natürlich, wie bei Matrix, dann auch die Frage, welche Pille nimmt man dann? Wenn das Steak in der virtuellen Welt so gut schmeckt, will man dann nicht da bleiben? Das ist ja die Frage aus dem Film Die Matrix. Und da muss man schon drüber nachdenken. Und dann muss man natürlich auch drüber nachdenken, will man das als Gesellschaft? Und wie geht man dagegen an? Es wird immer Menschen geben, die sich in einer virtuellen Realität deutlich besser fühlen als in der echten Welt. Und die, wie der Dalai Lama gesagt hat, Leben ist Leiden. Und vielleicht ist da die virtuelle Realität dann manchmal die auf den ersten Blick bessere Alternative.
Ja, spannendes Thema. Ich würde noch mal so ein bisschen den Zukunftsblick aufnehmen wollen gerade. Mal fragen, weil Joshua eben schon mal Quantencomputer ins Spiel gebracht hat. Was ist denn so der Punkt, was brauchen wir für die nächsten Schritte, Da würde ich auch noch mal hingucken wollen an Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Mehr Rechenleistung, sei das jetzt Quantencomputer oder ne, noch tollere, modernere Superrechner, whatever. Oder brauchen wir neue Konzepte oder weitere Konzepte und Ideen dafür, wie wir neuronale Netze gestalten? Einen Ansatz hast du ja gerade schon mal genannt, dieses Kombinieren verschiedener neuronaler Netze, die voneinander und miteinander lernen. Also, wo siehst du die nächste große Hürde, über die es zu springen gilt? Ganz unabhängig von der Frage, wollen wir darüber springen? Weil, also meine persönliche Meinung ist, die Frage stellt sich ehrlich gesagt gar nicht so richtig, weil, also, wenn einer sagt, nee, wollen wir nicht, es findet sich sicherlich jemand kompetentes und ausreichend mit Finanzmitteln ausgestatteter Mensch auf unserer Welt, der sagt, doch wollen wir. Also, was ist so aus deiner Sicht die nächste Hürde, über die es zu springen gilt?
Ich denke, dass da noch mehr Konzepte kommen werden, spannende Konzepte. Wie gesagt, ich fand das Konzept mit diesem Kurzzeitgedächtnis und dem Langzeitgedächtnis, das fand ich sehr spannend, dass man das einführt, dass man also, jetzt zum Beispiel übertragen aufs Autofahren, wenn man ein Auto vor sich sieht, dann weiß man ja nicht direkt, wo es hinfährt. Wenn man aber das letzte Bild von dem Auto noch hat und da war es etwas weiter links und jetzt ist es weiter rechts, dann kommt man vielleicht schon auf die Idee, dass das Auto vielleicht jetzt sich schon ein bisschen rechts einordnet, um dann demnächst rechts abzubiegen. Und also ich glaube, das sind wirklich spannende Konzepte. Jetzt kann ich natürlich schlecht das nächste spannende Konzept vorhersagen, das als nächstes entwickelt wird. Sonst würde ich es ja selber entwickeln, wenn ich die Idee dazu hätte. Aber ich denke, dass die Konzepte sich noch weiterentwickeln werden und dass halt auch die Fusion der vielen Informationen noch fortentwickelt werden muss. Also dass man dann das Hören und das Sehen miteinander kombiniert und dass man dann halt noch bessere Abbilder der Realität entwickelt und dann schneller Schlussfolgerungen daraus ziehen kann. Und ja, und dann hoffen wir natürlich, wenn wir ein System haben, was am Ende so gut funktioniert wie der Mensch, dass es dann nicht so endet wie bei Terminator, dass die Roboter dann durch die Welt laufen und auf uns schießen. Das ist natürlich dann auch wieder eine Gefahr. Also ja, ich kann nicht sagen, wo die Reise hingeht, aber ich denke, es werden noch spannendere Konzepte kommen und die Rechenleistung wird wachsen. Und ich denke, mit noch neuen Konzepten kommen wir dann der künstlichen Intelligenz sicherlich immer näher.
Da habe ich direkt eine Frage. Wir haben schon mal in einer Episode, ich weiß nicht, ich glaube, das war mit Brandon Q. Morris, über so KI-Assistenten der Zukunft gesprochen. Also wenn wir uns, ich habe irgendwo gelesen, dass Facebook braucht irgendwie 100 Likes von mir, um zu wissen, was für eine Persönlichkeit ich bin. Und hat dann extrem viele Informationen über mich. Wenn wir das jetzt ein bisschen weiterdenken, die Algorithmen sind besser und können noch mehr über mich rausfinden und quasi meinen Bio-Algorithmus entschlüsseln, dann ist es ja nicht weit hergeholt zu denken, dass der KI-Assistent mir wahrscheinlich sagen könnte, triff diese Entscheidung in der und der Lebenslage, das wird wahrscheinlich gut für dich sein, oder die und die Frau ist für dich am besten, oder du solltest das und das essen, trinken, wie auch immer. Also hältst du es für möglich, dass KIs uns bald in Anführungsstrichen einfach viel bessere Ratschläge geben können und vielleicht auch Dinge beantworten können, die wir heute noch gar nicht wissen?
Ja, das denke ich. Also das hatte ich jetzt nicht recherchiert, aber das war jetzt zum Beispiel eine Geschichte, die ich gehört hatte, dass man aus den Einkäufen von Personen, also von Frauen in dem Fall, ermitteln kann, ob diese Frau schwanger ist oder nicht. Auch wenn die Frau das noch gar nicht weiß. Also tatsächlich sind die Algorithmen teilweise so gut, dass sie Verhaltensweisen erkennen können. Man kauft, sag ich mal, mehr Bio-Sachen ein, gesündere Sachen und dann sagt der Algorithmus voraus, oh, das ist ja interessant, du bist eine Frau in dem und dem Alter, wahrscheinlich bist du schwanger. So, und tatsächlich funktionieren diese Modelle wohl sehr gut. Und es funktioniert mittlerweile sogar so, dass man sagt, dass man alleine daraus schon schlussfolgern kann, welche Bekanntschaften du hast in Facebook zum Beispiel, wenn man nur das Netzwerk um dich herum schon kennt und weiß, mit wem du befreundet bist, dann lässt allein das ja schon eine Aussage auf dich zu, da brauchst du dann unter Umständen gar keine Likes mehr. Und wenn dann ein Konzern in diesem Netzwerk sein, ne? Jemand hat ein Google-Telefonbuch oder alle deine Freunde haben Google-Telefonbücher und haben alle deine Telefonnummer da drin. Und man sieht dann, ach, das sind ja alles Akademiker. Vielleicht bist du auch Akademiker oder zumindest gebildet, weil du halt in diesem Freundeskreis bist. Also tatsächlich werden die Schlussfolgerungen immer besser und immer einfacher und es werden immer weniger Daten notwendig dafür. Und ich denke, dass es realistisch ist, dass man sich da Vorschläge machen lassen kann. Dass man vielleicht Kleidervorschriften kriegt, was man anziehen sollte, weil das System halt weiß, wie die Körpermaße sind oder halt weiß, dass man ja einmal die Woche laufen geht, weil man das ja in seiner App trackt und deswegen vielleicht sportliche Outfits mag oder solche Dinge. Das wird sicherlich funktionieren. Ich bin dann immer noch ganz beruhigt, wenn der Amazon-Algorithmus mir vorschlägt, guck dir doch mal diese 100 Waschmaschinen an, weil du hast doch schon mal eine Waschmaschine vor einem Monat gekauft. Du bist doch interessiert an Waschmaschinen, kauf doch noch ein paar. Dann denke ich mir, ach, sehr gut, ganz so weit sind die Systeme dann glücklicherweise doch noch nicht. Aber an anderen Stellen ist es natürlich beängstigend. Und wir sind ja schon in dieser Krise mittendrin. Es gibt ja schon für politische Parteien Werbung, die auf die Zielgruppen gemünzt. Zum Beispiel wissen, diese Bevölkerungsschicht wählt wahrscheinlich die eigene Partei nicht. Deswegen schickt man ihnen Meldungen, die die Leute dazu bringen, nicht zur Wahl zu gehen. Also es gibt diese Beeinflussung und diese Ratschläge ja schon. Und aus der Sicht der Partei, für die diese KI da gebaut wurde, ist das natürlich ein guter Ratschlag. Die Frage ist, ob der Ratschlag dann auch für dich persönlich gut ist. Und was sind die Kriterien von gut? Da kommt es dann auch auf das eigene Weltverständnis an. Möchte man sich nicht vielleicht noch so ein bisschen ein romantisches Weltbild bewahren, dass man seine Liebe gefunden hat, weil es die Bestimmung war? Oder ist man bereit zu akzeptieren, dass der Algorithmus sagt, dass der Einwohner mit der Identifizierungsnummer 12345 die richtige Person für einen ist und man kriegt dann automatisch das Telefonat vermittelt, ruft an und merkt, oh, das passt ja wirklich perfekt. Tja, da fragt man sich, ob man in dieser Welt leben will. Und ich hatte auch mal gehört, dass es so ist, dass alles, was bis zum Alter von 30 ungefähr entwickelt, oder alles, was bis zum Alter von, glaube ich, 20 entwickelt wird, ist einfach naturgegeben. Also wenn Handys eingeführt wurden, bis man 20 ist, dann ist das ja normal, dass es Handys gibt. Nichts Weltbewegendes mehr. Alles, da weiß ich jetzt die Altersgrenze nicht genau, was bis 30 entwickelt wird, ist dann schon neu und modern, aber irgendwie kennt man es noch. Und alles, was danach entwickelt wird, ist irgendwie nicht mehr in Ordnung und merkwürdig. Und man will das eigentlich nicht mehr haben. Das merke ich zum Beispiel bei den aktuellen Portalen, also TikTok und ist zum Beispiel nichts für mich. Aber die Jugend schwört darauf. Und dann ist es halt die Frage, was man gewohnt ist. Ich kann mir vorstellen, dass es dann ein schleichender Vorgang wird, der über die Generationen geht, dass es dann irgendwann vielleicht normal ist, dass der Partner von der KI ausgewählt wird, weil das war ja bei den Eltern auch so und da hat es ja auch funktioniert und die lieben sich und da gewöhnt man
Also
sich dran.
könnte die Religion der Zukunft doch der Dataismus vielleicht sein, dass wir KIs haben, die uns die Fragen beantworten können, die wir uns immer von Gott erhofft haben, nur dass die halt tatsächlich praktisch auch umsetzbar sind im Alter.
Möglicherweise, aber ich möchte da jetzt keine konkreten Handlungsanweisungen geben.
Dafür wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh. Gleich eine anschließende Frage. Wir haben ja jetzt sehr viele verschiedene Themen behandelt. Ich erinnere mich an ein Interview mit der Chefin von Calico, das ist die Google-Tochter, die gerade an der Unsterblichkeit forscht. Und die Chefin ist, also sie war vor 2 Jahren Chefin, als ich das gesehen habe, ist eine KI-Expertin. Ich glaube, sie kommt auch aus der Informatik. Und die hat mal gesagt, der aktuelle, also auf die Frage, ob der aktuelle Stand der KI, wie hoch der ist. Und da hat sie nur gesagt, der Stand der KI ist in der Allgemeinheit über- und unterbewertet gleichzeitig. Kannst du da was mit anfangen? Und wenn ja, wieso?
Ich weiß nicht, warum sie das jetzt konkret gesagt hat, aber ich würde das auch so sehen. Das spiegelt sich auch schon ein bisschen so in dieser ursprünglichen Frage wieder, wo ist denn die Gefahr? Und da denken, glaube ich, viele über Gefahren nach, die vielleicht in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren kommen. Aber ich denke, einige Gefahren sind unmittelbar aktuell schon da. Und wir sind diesen Gefahren jetzt ausgesetzt. Es gibt Systeme, die Webseiten auf ihre Sicherheit überprüfen können. Die gibt es jetzt und diese Systeme können das automatisch machen. Das macht total Sinn, wenn man seine eigene Webseite überprüfen will und Probleme finden und dann fixen will. Aber das kann man natürlich auch nutzen, um andere Webseiten kaputt zu machen. Und nicht jeder hat Zugriff auf diese Technologie. Also es gibt in der Wahrnehmung, glaube ich, oft diese Idee, dass das ein Problem der Zukunft ist. Aber das sehe ich nicht so. Es gibt diese Probleme jetzt aktuell oder die gab es vielleicht auch schon vor 10 Jahren. Und ich weiß jetzt nur darüber Bescheid, weil ich mich als Vorbereitung für diesen Podcast mit dem Thema noch mehr auseinandergesetzt habe. Und auf der anderen Seite gibt es dann halt diese Idee, wie in dem Film, ich glaube, Ex Machina war das, oder mal die Replikanten bei Blade Runner, wo man so diese Idee hat, es gibt diese künstliche Intelligenz und es gibt dann wirklich Computer, die vielleicht umherlaufen oder Skynet, ein Computersystem, das ein eigenes Bewusstsein hat und eigene Pläne hat und Ziele hat und diese verfolgt. Und da würde ich sagen, das ist vielleicht noch ein bisschen weiter weg. Also da denkt man dann vielleicht auch, dass das in 5 Jahren der Fall ist. Ich würde jetzt schätzen und hoffen, dass es noch weiter weg ist. Also da wird dann vielleicht dann auch der Fortschritt ein bisschen überschätzt. Und dann gibt es auch oft das Argument, wenn man doppelt so viel Rechenleistung hat, dann geht das auch alles doppelt so schnell. Aber das stimmt nicht immer. Man braucht dann oft doch die neuen Konzepte und die müssen sich erst entwickeln und durchsetzen. Das könnte noch dauern. Also ja, ich stimme mit dem Kommentar überein. In einigen Fällen wird es unterschätzt, an anderen Stellen wird das Potenzial überschätzt. Aber es wird auf jeden Fall einen riesen Einfluss auf uns haben. Es gibt so viele Anwendungen und auch ich benutze KI-Systeme ja auch schon häufig. Ich habe in der Vorbereitung zum Beispiel mir eine PDF-Datei runtergeladen und mir Abschnitte daraus rauskopiert, die ich interessant fand, wollte die aber als Vorbereitung in Deutsch übersetzen und das habe ich auch mit einem Deep Learning-Algorithmus gemacht. DeepL kann ich übrigens nur empfehlen. Das ganze Seiten super schnell übersetzt. Das ist super und es wird immer mehr Einfluss auf unser tägliches Leben nehmen. Genau. Und die Frage ist nur, wo ist die Grenze? Wie wird die Grenze gesetzt? Und ja, was müssen dann die nächsten Generationen noch aushalten und worauf müssen die sich vorbereiten?
Das DeepL habe ich mir auch gekauft, tatsächlich. Ich habe das im Internet ein paar Mal ausprobiert und war total geflasht, wie weit das wirklich ist. Also, wie das auch Semantik rüberbringen kann in andere Sprache. Also, gerade Übersetzung ist ja eine hohe Kunst. Also, eine Semantik zu transportieren von einer Sprache in die andere mit all den kulturellen Bedeutungen und Irrungen und Wirrungen, da ist es schon ganz, ganz nah dran. Da bin ich
Andererseits
erstaunt.
kann man sich auch freuen, wenn man StarCraft oder Dota spielt und man hat mal wieder eine Partie verloren, kann man immer noch sagen, ach, das war bestimmt eine KI. Die können das ja mittlerweile auch so gut. hat man vielleicht gar nicht gegen den menschlichen Gegner verloren.
Ja, gutes Beispiel. Da habe ich als alter StarCraft-Spieler natürlich schlucken müssen, als ich gehört habe, dass die KI jetzt einen Großmeister, auch noch meinen Lieblingsspieler geschlagen hat. Den TLO, den ich ja privat auch mal kennengelernt habe und dachte, jo, das ist noch so die Schallmauer für KIs, aber jetzt sind wir auch da recht schnell hingekommen. Deswegen bin ich gespannt, was da alles noch so kommt.
Angekommen im Hyperschallbereich.
Ja.
Ja,
Wir
was
haben ja
ja noch.
jetzt, ja,
Ja,
bitte.
nee, hau raus, Joscha.
Wir haben jetzt so viele Themen angesprochen zum Thema KI, deswegen mir fällt jetzt die nächste Frage schon schwer, weil es wahrscheinlich ganz viel gibt, was wir noch hätten besprechen können. Gibt es aber in diesem Feld der Themen, die wir heute besprochen haben, noch irgendwas, was du gern ergänzen würdest oder wo du sagst, da fehlt noch was, um das kleine Mosaik, was wir zusammengesetzt haben, zu ergänzen oder was dir wichtig wäre zu dem Thema?
Nein, ich denke, wir haben das Thema ziemlich breit behandelt. Ja, ich denke, ja, was mir wichtig wäre, rüberzubringen, ist, dass das Thema super spannend ist. Also Wer jetzt in den Bereich geht, in die Informatik und sich damit beschäftigt, hat sicherlich spannende Jahre vor sich. Ich glaube, das ganze Thema wird unser ganzes Leben verändern, von der Medizin und Diagnose zur Beseitigung von Sprachbarrieren. Es gibt da viele, viele auch utopische oder ja, positive Aspekte, die das sicherlich bringen wird. Es gibt gleichzeitig unglaublich viele Gefahren. Es ist ein spannendes Thema. Ja, also was ich nur sagen kann, ist wahrscheinlich eine der spannendsten Zeiten, um Science-Fiction-Autor zu sein, denn da öffnet sich halt ein spannendes Feld mit so vielen Themen. Da geben einem wahrscheinlich die Ideen nie aus. Das ist wirklich, wirklich super. Und ja, nee, ich habe sonst nichts hinzuzufügen. Bin natürlich auch sehr gespannt, ob dann die Hörer des Podcasts dann später Feedback haben zu Dingen, die sie vielleicht noch interessieren würden oder vielleicht auch Dokumente haben, die sie vielleicht dann, wo sie dann vielleicht Links noch an uns schicken können zu weiteren spannenden Themen. Das Feld ist so riesig, dass ich da auch immer gerne Feedback entgegennehme und ganz gespannt bin, was da in den nächsten Jahren noch passiert.
Da freuen wir uns natürlich auch sehr auf den Austausch, wie immer im Discord-Kanal, den wir auch wieder hier verlinken. Freuen sich unsere Zuhörer wahrscheinlich auch, wenn du da dann auch dich beteiligen magst an den Diskussionen,
Ich bin
sollten sie
schon
denn entstehen.
angemeldet.
Perfekt, perfekt. Wir haben am Ende noch ein paar Fragen für dich, die jetzt nicht themenspezifisch sind, sondern eher so ein bisschen locker lustig. Aber vorher gehört auch zur Tradition, haben wir noch unsere Science und Fiction der Woche. Und vor diesem Gespräch hatte ich schon von Philipp gehört, dass er eine spannende Fiction der Woche hat. Richtig?
Ja, ist richtig. Und zwar habe ich in den letzten 2 Wochen Die Kinder der Zeit gelesen. Das hat mich sehr, sehr begeistert. Auch von einem Adrian übrigens. Allerdings von Adrian Tschaikowski. Der hat da auch für den Arthur C. Clarke Award gewonnen. Also hier jetzt die Episode für die Awards.
Das ist jetzt deine Chance für einen Elevator-Pitch, weil ich gerade überlege, was ich für meinen Urlaub nächste Woche auf mein Kindle lade.
Ja, lad dir die Kinder der Zeit da drauf. Mich hat's wirklich begeistert, weil es eine super Perspektive eingenommen hat, die ich so in der Art noch nirgendwo gelesen habe. Damit will ich nicht sagen, dass es die nicht irgendwo gibt. Ich habe sie nur bisher so noch nicht gelesen, weil die Geschichte unermesslich lange Zeiträume überspannt und zugleich Entwicklung von Leben und Intelligenz in gewisser Weise ja auch künstlicher Intelligenz, weil durch uns, durch den Menschen getriggert, sich entwickelt, allerdings auf rein biologischer, Ebene. Und jetzt weiß ich gar nicht, was ich noch mehr dazu sagen soll, ohne zu spoilern. Ja, mich hat es einfach begeistert. In Anlehnung an unseren letzten Podcast, wo wir über, wie schreibt man eigentlich ein Science-Fiction-Buch ja gesprochen haben, muss ich allerdings sagen, ich fand den Aufbau auch spannend, weil unerwartet, weil weder typische Heldenreise noch so richtig für mich klar erkennbare Aktstruktur. Nichtsdestotrotz hat mich die Geschichte total in ihren Bann gezogen, weil Dinge gedacht und erzählt wurden, an die ich so in der Art noch nicht gedacht habe und die mir auch so noch nicht erzählt wurden. Ja, mehr kann ich gerade, sorry Joshua, mehr kann ich dir gerade gar nicht dazu sagen, ohne das Gefühl zu haben, ich spoiler. Lies es einfach.
Ist klar.
Ja.
Ich habe auch eine Science der Woche, die mir jetzt noch während der Sendung eingefallen ist. Und zwar hat ja, ich schreibe ja gerade noch meine Military Science Fiction Serie, Das letzte Schlachtschiff, und lasse so ein bisschen mein inneres Kind austoben. Und habe heute gelesen, dass die Bundeswehr sich das israelische Raketenabwehrsystem zulegen will, den Iron Dome. Ich ja schon sehr faszinierend fand, seit ich diese Videos davon gesehen habe, im letzten Jahr, wie der ganze Himmel voller Raketen ist und das alles abfängt. Und das soll ja extrem effizient sein, mit bis zu 90% Abfangrate. Und da habe ich gesehen, dass die jetzt mit Iron Beam die Weiterentwicklung produzieren, nämlich einen Laserstrahl, der auf bis zu 7 Kilometer Raketen abschießt und eine noch höhere Abfangrate haben soll. Fand ich sehr, sehr spannend. Verlinke ich auch gerne mal. Sieht nämlich nach absoluter Science-Fiction aus. Also wirklich so ein rundes Ding. Sieht so ein bisschen aus wie ein Teleskop, nur größer. Und schießt mit Lasern Raketen vom Himmel. Also so ein bisschen Science-Fiction für die Bundeswehr. So komisch das auch klingen mag. Aber schauen wir mal, ob das dann wirklich so sein wird.
Im Grunde also das, was die Amerikaner, ich glaube, in den 70ern schon mit ihrem Star-Wars-Projekt realisieren wollten, aber, glaube ich, nie realisiert bekommen haben, ne?
Das sollte, glaube ich, im Orbit stationiert sein, wenn ich es richtig in
Erinnerung habe. Ich meine ja auch, genau. Und da ging es, weil es, glaube ich, um Interkontinentalraketen ging. Ja. Der Iron Dome, zumindest so wie er in Israel eingesetzt wird, ist ja, glaube ich, primär nicht für Interkontinentalraketen gedacht, sondern eher für Kurz- und Mittelstreckendinge, ne?
Ja, es kann bestückt werden. Das kommt auf die Raketen an. Die haben jetzt diese, ich weiß nicht, ob es die Arrow 3 war oder David Sling, diese mit den Amerikanern entwickeln, die soll wohl bis zu 1500 Kilometer Abfangreichweite haben. Und dann wohl gegen ballistische Raketen. Aber bin ich jetzt auch nicht so ganz der Profi, aber ich verlinke das gerne, was ich da gefunden habe.
Kann man die Raketen dann nicht verchromen, dass sie das Laserlicht einfach wegstreuen?
Das müssen wir jetzt Ralf fragen.
Okay.
Wahrscheinlich würde er mit Sorry anfangen.
Ja, also ich. Vielleicht ist ja Ralf auch dieses Mal unter den Zuhörern und beteiligt sich dann an der Diskussion im Discord zu dem Thema. Ah, verchromen ist eine coole Idee. Es wird auf jeden Fall schick aussehen.
Ja, cool. Adrian, hast du denn Science und Fiction der Woche? Jetzt wäre deine Chance.
Ja, habe ich so spontan nicht parat. Also tatsächlich habe ich jetzt erstmal so ein bisschen Pause von Science Fiction gehabt und habe erstmal Book of Joy vom Dalai Lama gelesen, was mich beeindruckt hat, und davor die Biografie von Mike Tyson, die ich auch sehr empfehlen kann. Verrücktes
How
Leben.
How to Chew an Ear Off, oder wie heißt sie?
Das Leben ist wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Also hätte ich nicht gedacht vorher, ist mir empfohlen worden und kann ich auch nur weiterempfehlen. Nee, sonst aktuell kein Science Fiction. Ich bin immer noch dabei, Dune zu lesen, der Klassiker. Das wollte
cool.
ich mal nachholen.
Zumindest die ersten drei Bücher.
Genau, gut. Fand ich auch sehr gut. Aber auch sehr alt.
Folgt auch keiner typischen Erzählstruktur, übrigens. Funktioniert
Stimmt.
trotzdem.
Ja,
und sehr spannend.
Trotzdem funktioniert, ne?
Und was ich immer wieder betonen kann, das Buch spoilert sich selbst ganz am Anfang und es funktioniert trotzdem. Es wird ja in den ersten 20 Seiten erklärt, was passieren wird mit seinen Visionen, und passiert einfach alles genauso. Und trotzdem ist es irgendwie spannend. Ich bin immer wieder erstaunt, was andere Autoren hinkriegen. Das ist der Hammer.
Ja, hat er gut gemacht. Okay, Adrian, dürfen wir noch ein paar unserer Fragen auf dich loslassen?
Natürlich.
Joshua, willst du anfangen oder soll ich anfangen?
Ich kann anfangen. Dann fange ich mal mit den Entweder-Oder-Fragen an.
Wunderbar.
Ich stelle dir einfach kurze Entweder-Oder-Fragen und du haust einfach im Impuls raus, was deine Antwort wäre. Star Trek oder Star Wars?
Da hat mich immer gewundert, dass Stargate nicht dabei ist. In der Jugend war es Star Wars und mittlerweile würde ich sagen eher Star Trek.
Bestes Science-Fiction-Buch?
Singularity?
Gute Antwort. Du darfst wiederkommen. Termin Danke. Machen wir direkt im Anschluss an diese Sendung. Wenn Elon Musk zum Mars fliegt, fliegst du mit?
Nein, auf keinen Fall, denn das wäre mir zu risikoreich und ich habe ja meine Familie hier und meine Freunde, die mir viel mehr bedeuten als das Abenteuer, mal durch roten Sand zu laufen.
Okay, seine Frau lässt ihn auch wiederkommen, wenn der Termin steht. Ripley oder Sarah Connor?
Spannend. Ich würde sagen Sarah Connor.
SpaceX oder NASA?
SpaceX.
The Expanse? Oder Battlestar Galactica?
Oh, Battlestar Galactica, würde ich sagen. Adama hatte schon so ein paar richtig coole Momente, muss ich sagen. Also ja, leider Battlestar Galactica.
X-Wing oder TIE Fighter?
Ja, das Böse fasziniert schon. Ich sag mal TIE Fighter.
Okay, du darfst keine KIs programmieren. Berghütte oder Strandhotel?
Beides. Im Wechsel. Tatsächlich habe ich gerade einen Strandurlaub gebucht, habe aber tatsächlich auch den Traum, dass ich irgendwann mal gerne eine Woche lang auf eine Berghütte fahren möchte, in der ich ganz alleine eine Woche verbringe. Das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die ich einfach einmal machen möchte. Eine Woche ganz alleine, ohne Kommunikation und Medien zu sein.
Flugzeug oder Bahn?
Kommt auf das Ziel an, tatsächlich. Ich habe im Studium bin ich sehr gerne Zug gefahren, habe mich gerne mit vielen Menschen ausgetauscht und das ist auch sehr entspannt, muss ich sagen. Aber ja, wenn man dann längere Strecken zurücklegt, ist natürlich das Flugzeug schon gut. Aber ich sag mal Bahn.
Jetzt kommt die einfachste Frage, die wir dir jemals hätten stellen können. Eule oder Lerche?
Eule. Definitiv. Ja, ich bin ja im
wenn
Studium.
Ich eine Eule kenne, dann dich.
Ja, ich bin im Studium, ja, teilweise habe ich dann angefangen zu lernen nachts um 10 und habe dann bis morgens 8 gelernt und bin dann ins Bett gegangen. Das war so mein natürlicher Rhythmus. Mit Kindern lässt sich dieser Rhythmus leider nicht aufrechterhalten. Also alle Eulen, seid gewarnt, euer Leben wird sich ändern, wenn ihr Kinder kriegt. Aber ja, definitiv Eule.
Ich erinnere mich zu euren WG-Zeiten, wenn wir abends schlafen gegangen sind und du dann rauskommst im Pyjama und sagst Moin.
Ja, meine Nachbarin meinte gerade, dass sie immer, wenn sie aus ihrem Fenster guckt, noch nachts um 1 oder um 2 Licht in meinem Zimmer sieht. Also das hat sich noch nicht so ganz geändert, aber man muss damit weniger Schlaf klarkommen, das ist das.
Okay, Metal oder Pop?
Metal, das ist eine einfache Frage.
Hund oder Katze?
Lieber der treue Hund als die selbstsüchtige Katze.
Ja, cool. Dann mache ich die zweite und letzte Runde.
Ein paar wir haben noch eine dritte danach. Wir haben das mal geupdatet, aber die kann ich dann machen.
Ja, aber okay. Okay, erstmal Sätze vervollständigen.
Nee, du hast schon recht. Es sind nur zwei, weil das andere waren, glaube ich, autorenspezifisch.
Ich wollte gerade sagen, das sind alles reine Autorenfragen. Ne? Sätze vervollständigen. Adrian, die Existenz von Aliens halte ich für...
Möglich.
Fliegende Untertassen, merkwürdige Lichter in der Nacht, UFOs sind für mich?
Nicht existent.
Könnte ich mir einen Schriftsteller als Mentor aussuchen, tot oder lebendig? Wäre das?
Ah, das ist dieser Science-Fiction-Autor Joshua Tree.
Okay, das ist die dritte Episode.
Danke. Ja, aber wirklich, ich finde deine Bücher wirklich beeindruckend. Ich habe nur das Problem, dass ich natürlich immer den Autor vor mir sehe und die Jugenderinnerung habe und mir wirklich dich persönlich dazu vorstelle. Und das lenkt mich dann immer ein bisschen von den Geschichten ab. Aber die Geschichten sind
beeindruckend. Wenn jetzt eine Melodie läuft und so ein langer Piepton, dann nicht wundern.
Cut, cut, cut. Okay, Zeitreisen sind doch möglich. Ich reise in das Jahr.
Spontan fällt mir die Woodstock-Zeit ein. Ich glaube, nice. Das waren gute Partys.
Aliens besuchen mich zu Hause und ich stelle ihnen diese eine Frage.
Oh, das ist schwierig. Ich würde ihnen wahrscheinlich was zu essen und zu trinken anbieten und fragen, was sie haben wollen.
In der Zukunft wird die Menschheit neue Probleme geschaffen und alte gelöst haben. Dieses Problem wird sie gelöst haben.
Krankheiten beseitigt haben, denke ich.
Und dieses Problem neu geschaffen.
KIs, die es uns schwer machen, die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden.
Jawohl, das ist eine passende Antwort zum Ende des Podcasts, würde ich sagen. Ja, ich glaube, an dieser Stelle packen wir es mal ein. Adrian, dir vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst und mit uns gemeinsam über KI gesprochen hast, viele Dinge erklärt hast, die mir jetzt auch gutes Stück klarer sind. Und ich sage auch vielen, vielen herzlichen Dank all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Seid auch das nächste Mal dabei bei der dann 21. Episode. Und wie immer wissen wir nicht ganz genau, wann es die geben wird, aber es wird sie geben. Ja? Schönen Dank euch allen und einen wunderschönen Tag noch. Ciao, ciao.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Das war eine weitere Episode von Treecorder, dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter treecorder.de. Schön, dass du dabei warst, und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.